Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Retro-Runde. Wir sprechen heute über Paratroid, ein C64-Klassiker aus dem Jahr 1985, auf den wir uns schon sehr lange freuen. Ich bin der Benedikt und begrüße den Andy.
Guten Morgen, liebe Kinder.
Hi Andy. So, endlich sprechen wir über Paratroid. Wir haben es ja lange aufgeschoben und immer wieder hin und her überlegt, fehlt da noch was für die Folge, aber ich glaube, jetzt sind wir bereit, oder?
Ja, das Thema, das war ja längst entschieden, nachdem Whizball bei unserer letzten Hörerumfrage gegen Paratroid verloren hatte. Und trotzdem haben wir bewusst eine Pause eingelegt, was unsere Retro-Podcasts anbelangt, weil wir uns einfach nochmal besser vorbereiten wollten. Und entsprechend haben wir all die Monate genutzt, um möglichst viele Informationen über den alten Klassiker zu sammeln.
Genau, also liebe Hörerinnen und Hörer, am besten lehnt euch jetzt mal entspannt zurück, schließt die Augen und lauscht dem, was wir zu erzählen haben, denn wir werden, ja, denk mal, sehr in die Tiefe gehen, denn wir sprechen nicht nur über das Spiel an sich, wir sprechen auch darüber, wie es entstanden ist, welche Spuren es in der Spielindustrie hinterlassen hat, wir sprechen über die Nachfolger und Titel ähnlicher Machart, stöbern in alten Spieletests und sprechen über vieles, vieles mehr. Also ich glaube, alles, was so mit Paratroid zu tun hat, sollte in dieser Folge aufgegriffen werden.
Und dazu sollten wir vielleicht gleich vorneweg sagen, Paratroid, wie gesagt, ein absoluter Klassiker, den trotzdem der liebe Benedikt damals zu seiner Zeit verpasst hat und jetzt zum ersten Mal für diesen Podcast nachgeholt hat. Ich hingegen habe es zwar damals gespielt, aber zu meiner Schande habe ich in der Tat mehr die umstrittene Amiga-Version gefeiert. Warum ich gerade diese Version so sehr gespielt habe und damals nicht so sehr die C64-Version und warum ich das heute total anders sehe, das werden wir alles hier im Laufe des Podcasts klären.
Ja, da bin ich mal gespannt drauf, was du dann über die Amiga-Version erzählst. Meine Meinung dazu kennst du ja schon, aber die werden wir dann später noch hier öffentlich diskutieren. Jetzt erstmal ganz grob für all diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, was Paratroid überhaupt ist. Also, Paratroid erzählt erstmal eine Science-Fiction-Geschichte. Eine Flotte von Robofrachtern ist auf dem Weg zum Beta-SETI-System und unterwegs wurden die Roboter an Bord der Schiffe gegen die menschliche Besatzung aufgebracht. Und eure Mission als Spieler ist es nun, den Droiden 001, das sogenannte Influence Device, zu steuern und ihn zu benutzen, um dann die anderen Droiden zu zerstören. So, das mal so ganz basic. Auf den ersten Blick sieht Paratroid aus wie so eine simple Ballerei, aber dahinter steckt dann doch deutlich mehr. Es ist ein sehr intelligentes, strategisches Actionspiel. Doch bevor wir uns Paratroid im Detail anschauen und auch erklären, was es denn bei seinem Erscheinen 1985 so besonders gemacht hat, werfen wir erstmal einen Blick auf die Entstehungsgeschichte. Droide Andy 001. Übernehmen Sie.
Paratroid ist ein Spiel aus England und es wurde ausschließlich von einem einzigen Mann erdacht, programmiert und umgesetzt, nämlich dem Briten Andrew Braybrook, der im Jahr 1960 auf die Welt gekommen ist. Er hat es für den C64 konzipiert, es ist auch damals nur für den C64 erschienen, werden wir auch später ein bisschen näher drauf eingehen. Und es ist auch für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich gewesen, dass das wirklich nur von einem Mann entwickelt wurde. Also das war damals nicht unbedingt üblich, aber ich würde mal sagen, so 50-50 der Fall. Nochmal ganz kurz was zu Braybrook selbst. Der hat nicht auf dem C64 angefangen, sondern seine ersten Computer waren die 8-Bit-Heimcomputer Spectrum ZX80, ZX81 und der Dragon 32. Hier in Deutschland hat die kaum einer gekannt, die waren mehr jetzt in Großbritannien populär. Und auf den brachte er sich in den frühen 80er Jahren neben seinem Job bei der Electronic-Firma GEC Marconi, für die er Buchhaltungsprogramme entwickelte, selbst das Programmieren von Computerspielen in Basic und Assembler bei.
Genau, also der Typ war ein ziemlicher Computer-Freak, kann man sagen. Und wir haben natürlich ein bisschen rumrecherchiert und haben da auch ein Interview gefunden in der britischen Ausgabe der Retro Gamer aus dem Jahr 2014. Und da erzählt der Andrew Braybrook, dass er ein großer Fan von Shoot'em-ups gewesen ist und in seinen jungen Jahren sehr viel Geld in englischen Pubs gelassen hat. Da ist er mit seinen Freunden dann immer rumgezogen und hat dann einen Arcade-Automaten nach dem anderen mit Münzen gefüttert und hat dann die ganzen großen Klassiker jener Zeit gespielt. Zum Beispiel Breakout, Space Invaders, Asteroids, Battlezone, Galaxian und auch Pac-Man. Wobei Pac-Man ist jetzt kein Shoot'em-up, aber auf jeden Fall auch ein Spiel, was ihn beeinflusst hat. Braybrook war zudem ein großer Bewunderer der Spiele des britischen Entwicklerkollegen Jeff Minter. Das hat er zumindest dem Heinrich Lehnert verraten, der hat ihn nämlich 2012 interviewt. Und zwar anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des C64, da gab es ein Sonderheft, der Chip. Und Jeff Minter hat zum Beispiel 1983 den recht bizarren C64-Shooter Attack of the Mutant Camels veröffentlicht oder auch 1986 das Arcade-Baller-Doppelpack Matrix und Laser Zone für den C16 und Plus 4. Und deswegen, all diese Titel sind bestimmt irgendwie auch in das Frühwerk Paratroid eingeflossen.
Tja, mit Sicherheit. Es gab noch einen weiteren Arcade-Titel, der jetzt bei weitem nicht so bekannt ist wie die du gerade genannt hast, nämlich Frontline von Taito. Das ist so ein ganz schlichtes Arcade-Game gewesen. Da hat Braybrook in einem Interview mit der Retro-Gamer zugegeben, dass das Steuern der kugelrunden Panzer ihn dazu inspiriert hat, dass der Spieler in Paradroid in die Rolle eines Druiden schlupfen soll. Und was mir gerade noch einfällt, ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen, wie Braybrook bei GEC Marconi gearbeitet hat, da hat er nebenbei so einen Multiplayer-Arcade-Titel programmiert, der für 6 Spieler gedacht war und wo man sich gegenseitig abschießen musste. Und klar, so Spiele gab's zuhauf zu der Zeit, aber die Besonderheit war, er hat ein halbwegs realistisches Sichtfeld für die Spieler entwickelt, weshalb man seine Gegner nicht durch Wände sehen konnte. Leider ist es ein bisschen unklar, wie dieses Spiel hieß, denn Braybrook hat mehrere Interviews gegeben und hat es einmal als Assassin bezeichnet, einmal als Survive. Dadurch, dass die Spielbeschreibungen bei beiden Titeln sehr ähnlich klingen, gehen wir davon aus, das ist ein dasselbe Spiel. Und er behauptet jedenfalls, dass dieser Titel ja so eine grobe Blaupause für Paradroid war. Zudem hat er sich ja nicht nur von Spielen inspirieren lassen.
Er hat schon gleich bei dem Titel sich was Wunderschönes ausgedacht, denn das Wort Paradroid ist ein interessantes Wortspiel. Es ist eine Zusammensetzung aus Paranoid Android. Also hat dann einfach die ersten Buchstaben von Paranoid und die letzten von Android übernommen, hat daraus Paradroid gemacht. Bevor jetzt übrigens andere denken, ey, das ist doch geklaut hier von diesem einen Song dieser Britpop-Band Radiohead. Nee, ist es nicht. Dieser Song, der ist erst 1997, also 12 Jahre später erschienen. Allerdings kann es durchaus sein, dass sich Braybrook von einem Buch inspirieren lassen hat, nämlich Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams, wo der Marvin, der Roboter, auch als Paranoid Android bezeichnet wurde.
Und gleich noch eine Inspiration hinterher. Auf dem alten Cover des Musikalbums Technical Ecstasy, der Heavy-Metal-Gruppe Black Sabbath, da waren 2 Roboter abgebildet, die sich miteinander, verlinken. Und das sah schon ein bisschen mehrdeutig aus, weshalb die gesamte Musiktruppe eher an was Versautes gedacht hat. Aber der nerdige Braybrook, der kam auf die Idee, die Paradroid letztlich zu etwas Besonderem gemacht hat. Aber das werdet ihr gleich bei der Spielbeschreibung merken, was wir damit meinen.
Richtig. Übrigens, das Lied Paranoid Android und Radiohead ist ja ein absoluter Klassiker. Also ich liebe das heute noch. Aber das nur am Rande. Also ein ganz toller Song. Wer den noch nicht kennt, weil ihr vielleicht noch zu jung gewesen seid damals, 97, als dieses Album OK Computer rauskam. Großartiger Song. Unbedingt mal reinhören. Passt vielleicht auch thematisch ganz gut zu Paradroid, um sich so ein bisschen hier in Stimmung zu bringen. Aber zurück zu Andrew Braybrook selbst. Der hat damals im Auftrag des englischsprachigen Computerspielmagazins SEP64 ein kleines Tagebuch geschrieben und das wurde in den Ausgaben Juli bis Oktober 1985 veröffentlicht. Und das gibt sehr interessante Einblicke in den Entwicklungsprozess von Paradroid.
Ja, und das war ja wirklich für alle Beteiligten ein echter Glückstreffer. Also nicht nur für die SEP selbst, weil die jetzt diese exklusive Geschichte hatten, wo dieser Entwicklungsprozess von diesem tollen Spiel nach und nach veröffentlicht wurde, sondern auch für Braybrook selbst war es was total Besonderes, denn der war ja zum damaligen Zeitpunkt bei weitem noch nicht so bekannt und so berühmt. Der hatte ja vorher nur ein paar Spiele von seinem Freund Steve Turner, der gleichzeitig auch die Firma Graftgold gegründet hatte. Die hat er umgesetzt, vom ZX Spectrum zu dem bereits erwähnten Dragon 32 Computer und in einem Falle auch für den C64. Und ansonsten hatte der nur so einen Action-Jump'n'Run namens Gribbly's Day Out mit so einer kleinen, süßen, knubbeligen, grünen Figur ein einziges, ganz solides Spiel konzipiert, was aber bei weitem nicht diesen Kultstatus hatte wie seine späteren Werke.
Und jetzt schauen wir uns doch dieses Tagebuch einfach mal an. Das ist übrigens auch teilweise sehr humorvoll geschrieben. Und es geht los am 1. Mai 1985. Bis zu dem Zeitpunkt hatte Braybrook bereits ein paar Utilities programmiert, die eben bei der Entwicklung von Paradroid helfen sollten und hatte insgesamt etwa 4 Wochen intensiv an dem Spiel gearbeitet. Ich zitiere mal den Einstieg in den 1. Mai 85. SEP64 haben mich gebeten, ein Tagebuch zu führen und heute muss ich damit anfangen. Ich fühle mich wie ein Megastar. Ich habe mich entschieden, dass es mein Leben nicht verändern wird. Zitat Ende. Das finde ich ziemlich lustig, dass er das geschrieben hat, weil es sollte sein Leben ja maßgeblich verändern, Paradroid. Ja, schon ein Jahr später, nämlich 1986, wurde er nämlich bei den Golden Joystick Awards zum Best Programmer of the Year gewählt. Also etwas, was er damals noch nicht ahnen konnte.
Ja, wobei ich ansonsten über die Golden Joystick Awards besser nicht so viele Worte verlieren würde, weil deren Entscheidungen waren schon ein bisschen fragwürdig, aber da haben sie durchaus mit Recht gehabt, ja.
Ja, und für ihn war es natürlich ein wichtiger Karrieresprung, ne? Wir haben jetzt mal so die Highlights des Tagebuchs rausgepickt. Wir gehen mal weiter. Am 21. Mai 1985, also 3 Wochen später, hat Andrew Braybrook dann das Minispiel im Spiel erfunden. Das ist ja sehr berühmt und das ist ein ganz maßgeblicher Faktor von Paratroid. Aber da werden wir dann gleich später bei der Beschreibung des Spiels nochmal ausführlich drüber reden.
Am 6. Juni, also ein paar Wochen später, beschreibt Braybrook so ein paar typische Problemstellungen, die eben damals beim Programmieren von so C64-Spielen halt zustande gekommen sind. Also so ganz simpel, der Computer, der C64er, der konnte von Haus aus nur 8 Sprites, das war die Bezeichnung für bewegende Objekte, gleichzeitig darstellen. Und Braybrook überlegt so von wegen, er will so ein Actionspiel haben mit diesem Raumfrachter und da sollen lauter Droiden oder Androiden halt sich rumbewegen, irgendwelche Roboterfiguren. Und er will eben, dass das auch sehr bevölkert ist, also dass da viele Droiden halt auf diesem Frachter sich bewegen. Und naja, was machst du eben, wenn du mehr als 8 Droiden im Raum haben willst? Das kannst du auf dem C64 leider nicht so ohne weiteres umsetzen. Was ich ein bisschen schade finde, im Tagebuch verrät er leider nicht direkt, wie er das Problem gelöst hat. Aber wenn ich mir das Spiel so vor Augen halte, ich glaube, er hat es dadurch gelöst, dass er eben den Raumfachter in mehrere Teile eingeteilt hat und gesagt hat, okay, in diesen Teilen gibt es halt eben nur 7 Droiden plus die Spielfigur selbst. Das ist meine Vermutung.
Ja, klingt logisch.
Danach erwähnt er dann noch in seinem Tagebuch so ein paar Probleme mit Disketten. Ja, für die Jüngeren unter euch, da sind diese lapprigen Dinger, die man in Laufwerke geschoben hat, wo nur ein paar Kilobyte Speicher drauf gepasst haben. Und da ist es ihm ein paar Mal passiert, während er gearbeitet hat, beim Speichern der Daten, dass da auf einmal Teile davon verschwunden waren. Und das besonders Kuriose daran war, der C64 hat eben beim Aufrufen des Inhaltsverzeichnisses der Diskette halt gesagt, dass auf der Diskette mehr Platz drauf ist, als eigentlich physikalisch möglich. Also da muss wirklich ein ganz fieser Bug irgendwie mit eine Rolle gespielt haben. Und was diese Geschichte mir halt persönlich gezeigt hat und woran ich mich auch so ein bisschen dran erinnern kann, weil ich habe ja auch damals auf dem C64 ein paar Programme selbst gestaltet, man hatte halt gar keine Festplatte. Man musste wirklich von Diskette zu Diskette kopieren und arbeiten und hatte allein schon deshalb nur ganz wenig Platz zur Verfügung, um ganze Spiele zu konzipieren und zu entwickeln.
Verrückte Zeiten auf jeden Fall. Ich habe ja nur auf dem C16 in Basic ein bisschen programmiert, habe ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast auch schon mal erzählt. Aber das ist schon sehr faszinierend alles. Und das ist ja das Tolle auch an diesem Tagebuch, dass das noch existiert, weil da schreibt er dann am 20. Juni, dass das Spiel nach weiteren Änderungen sang- und klanglos abstürzt. Und Braybrook braucht dann einen ganzen Tag, um den Fehler zu finden. Er hat an einer Stelle einen einzigen Assembler-Befehl einmal zu oft eingebaut. Also wirklich nur an einer Stelle so einen kleinen Fehler gemacht. Ja. Das ist wieder so ein Beispiel für so eine typische Tücke der Spieleprogrammierung anno 1985. So, am 24. Juni kommen dann höhere Mächte ins Spiel. Sowohl das CEGB, das steht für Central Electricity Generating Board, also die Stromversorgung in England, als auch ein Gewitter verursachen jeweils einen Absturz, während er arbeitet.
Ja, höhere Mächte eben. Ein Tag darauf hingegen beschreibt er mal was Positives, wo mal was erstaunlich schnell funktioniert hat, denn dort hat Braybrook laut eigenen Angaben zum ersten Mal die künstliche Intelligenz seines Spieles getestet. Also diese Droiden, die in diesem Raumfrachter rumlaufen, die bewegen sich halt eigenständig von Raum zu Raum. Und diese KI-Routine, die hat er gestartet, hat natürlich für Probleme gesorgt, die er aber innerhalb von 2 Tagen gelöst hat. Wie gesagt, ich selbst habe schon einiges programmiert und weiß ganz genau, dass wenn du sowas Komplexes eben auf einen Schlag testest, es natürlich nicht funktioniert und du das in 2 Tagen löst, das ist ziemlich schnell, finde ich. Besonders, weil auch die Routine, also die KI, für ein Spiel von 1985 eigentlich ganz gut funktioniert. Was dann wiederum nicht funktioniert hat, ist wieder ein paar Tage später. Da hat er dann wieder Probleme mit seinem Diskettenlaufwerk gehabt, aber diesmal ein ganz anderes. Sein Laufwerk war schlicht und ergreifend kaputt. Es war defekt, weshalb beim Assemblieren des Spieles ständig irgendwelche Fehler entstanden sind. Und er hat noch echtes Glück dabei gehabt, weil er konnte dann zu seinem Kollegen Steve Turner noch fahren und konnte nach vielem Hin und Her alle Daten, die wichtig waren, retten, hat am Ende nichts verloren, außer einem Wochenende Freizeit.
Ja, man weiß nicht, ob vielleicht sogar ein Gig der Band ausgefallen ist, mit der er zusammen mit Steve Turner gespielt hat, weil ich habe noch rausgefunden, dass er mit dem zusammen in einer Rockband gespielt hat. Aber das nur am Rande. Also die beiden waren auf jeden Fall auch dick befreundet, ne? So, am 3. Juli beschreibt dann auch Braybrook mal so seinen Arbeitsalltag. Wie Andy jetzt ja gerade schon erzählt hat, hat er immer recht schnell da seine Probleme gelöst, was aber auch daran liegt, dass er sehr, sehr viel gearbeitet hat. Ich zitiere: Ich scheine ein Nachtmensch geworden zu sein, der zu Hause arbeitet. Ohne feste Arbeitszeiten arbeite ich jetzt von 11 Uhr bis 17 Uhr und dann von 21 Uhr bis etwa 2 Uhr. Nachdem ich gerade festgestellt habe, dass es nur noch 4 Wochen bis zu meinem erwarteten Abschlusstermin sind, beginnen die Dinge sich zu überschlagen. Also mittlerweile ist er ergo 11 Stunden am Tag mit Paradroid beschäftigt. Und ja, das ist so ein klarer Fall von Leid und Leidenschaft eines Programmierers, der sich da schon damals die Crunchtime selbst zugefügt hat. Am 11. Juli um 2 Uhr nachts ist das Spiel dann erstmals komplett lauffähig und spielbar. Es sind jetzt noch knapp 4 Wochen vor der Deadline, die der Publisher USM ihm vorgegeben hat. Die Einträge des letzten Monats beschreiben dann noch Details über die Soundentwicklung und die Steuerung.
Genau, und dann schließt auch das Tagebuch aus Braybrooks Sicht ab. Ganz kurz noch ein kleiner Kommentar von mir zu dieser Crunchtime-Geschichte. Auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Programmierprojekte, die ich gerade als Teenager gemacht habe, da habe ich auch bis in die Nacht und bestimmt auch 11 Stunden am Tag. Das erleidest du einfach ganz freiwillig, weil du willst halt, dass es am Schluss läuft und ist auch was anderes wie die Crunchtime-Problematik von heutigen Spielern, wo man ja mehr oder weniger als Arbeiter dazu gezwungen wird. Also man kann das nicht so ganz vergleichen.
Das wollte ich auch sagen. Also das klingt ja auch alles sehr euphorisch. Der war ja auch, glaube ich, selbst total geflasht von diesem Projekt Paradroid.
Ja, also wie gesagt, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Wenn du da selbst so etwas hast oder auch heutzutage, wenn ich an irgendwelchen Artikeln Sachen bin oder kleiner Spoiler, was ich vielleicht auch schon mal in einem Podcast mehr erwähnen wollte, ich bin gerade dabei, Covers, so physische Versionen von rein digitalen Spielen zu erstellen. Und da sitze ich dann auch gerne mal die Nacht drüber durch. Also so Projekte, wo am Schluss was rauskommt, was man gerne möchte, da sitzt du halt eben länger dran und hast auch weniger Schlaf.
Genau, die fühlen sich auch nicht unbedingt nach Arbeit an, weil es halt Spaß macht.
Richtig. Ganz kurz auch zurück zum Tagebuch. Auch wenn Braybrook dann mehr oder weniger das dann abgeschlossen hat, gibt es dann noch ein paar Zeilen von Gordon Hewson. Das ist der Bruder von Andrew Hewson, wiederum der Gründer von Hewson, ganz viel Hewson. Und der erzählt noch so ein bisschen, dass er die innovative Mischung aus Action und Strategie, die Paradroid liefert, dass er die ziemlich gut findet. Allerdings, dass er mit der Steuerung noch unzufrieden ist. Und im Laufe der nächsten Einträge beschreibt er dann noch so ein bisschen weiter, dass er dann aber diese Probleme, die er hatte, mit Braybrook und auch dessen Kollege Steve Turner klären konnte. Was ich ein bisschen schade finde, er geht nicht so im Detail ein, was das für Steuerungsprobleme waren. Also Braybrook hat, glaube ich, selbst vorher ganz kurz drüber geredet, dass ihm das ein oder andere noch nicht gefällt, aber es wirkt so ein bisschen schwammig. Also ich weiß leider nicht, was da die Probleme waren. Aber am Schluss waren sie alle zufrieden. Am 16. August ist Gordon Hewson sehr zuversichtlich, dass das Spiel wie geplant am 20. September in den Läden stehen soll. Auch hier ist es aber leider ein bisschen unklar, ob das tatsächlich geklappt hat, denn laut Moby Games ist das Spiel im November 85 erschienen und demnach 2 Monate später. Und 2 Monate später ist für die damalige Zeit schon relativ lange, finde ich.
Ja, definitiv. Vor allem, wenn das Produkt dann fertig war, ne? Hätte ja so gesehen keinen Sinn gemacht, aber wer weiß, was da noch passiert ist, intern.
Ja, es kann aber auch sein, dass Moby Games hier falsche Daten hat, weil es ist wirklich extrem schwierig, gerade von diesen C64-Spielen, wirklich exakte Erscheinungsdaten zu finden. Es ist zum Teil sogar schon schwierig, das Erscheinungsjahr genau auf ein Jahr eben zu kanalisieren.
Ja, ist mir auch aufgefallen, aber ich glaube, November 85 ist so der Konsens bei Paradroid. Von daher, lassen wir das einfach mal so stehen. Das war jetzt mal so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte. Jetzt gehen wir aber mal auf das Spielprinzip und auf das Spiel selbst ein. Also wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet am Anfang, worum es da eigentlich geht. Es ist ein Science-Fiction-Spiel und die Droiden eines Raumfrachters drehen halt durch und stellen sich gegen ihre menschlichen Erbauer. Das Raumschiff, das man dann betritt, besteht aus insgesamt 16 Decks und die sind über Aufzüge miteinander verbunden. Man betrachtet das Spiel die meiste Zeit aus der Vogelperspektive und sieht dann immer einen Ausschnitt des Decks, auf dem man sich gerade befindet. Und die Aufgabe ist es halt nun, sämtliche Droiden zu vernichten und man selbst ist eben dieser berühmte Droide 001.
Also ihr müsst euch das so vorstellen, alle Droiden haben eine Nummer, eine dreistellige Nummer. Und anhand der kann man schon erahnen oder sehen, was für eine Stärke und Fähigkeiten dieser Droid hat. Insgesamt gibt es 24 verschiedene Droiden. Also da ist jetzt der 001, den man selbst steuert, ist da gleich mitgezählt. Und dann staffelt sich das immer so in 100er-Blöcken. Ja, also da gibt es die 100er und die 200er-Droiden. Das sind so die einfachsten, die haben auch keine großen Fähigkeiten. Dann gibt es die 300er-Droiden. Da ist interessant, dass einer von denen, der ist sehr langsam und der andere ist sehr schnell. Dann gibt's 400er-Droiden. Der eine von den 400er-Droiden, der sogenannte 420er, der ist immun gegen eine sogenannte Blitz-Disruptor-Waffe. Dazu sage ich gleich ein bisschen mehr. Und ein anderer 400er-Droide, der 476, der hat einen recht guten Laser.
Ganz kurz noch. Weil du eben meintest, die Kleineren haben nicht so viele Fähigkeiten, aber sie haben zumindest mal einen Laser, ne? Und dann je nach Nummer gibt es dann auch noch andere Fähigkeiten.
Nicht unbedingt. Also es gibt auch welche, die laufen einfach nur rum. Also von diesen 300 Droiden, da gibt es den 329, der ist langsam. Es gibt den 302, der ist schnell. Und der 302 Droide, der ist wirklich einfach nur schnell. Der läuft einfach nur rum und der tut ansonsten nichts. Der ist einfach nur schwer einzufangen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ist dann eher so zum Erkunden ganz gut.
Genau. So, die nächste interessante Kategorie jetzt hier von diesen Droiden sind die 700er-Droiden. Ich mache mal so einen kleinen Sprung, weil dort gibt es nämlich einen, der diesen Blitz-Disruptor, den ich gerade bei dem 420 erwähnt habe, der diese Waffe besitzt. Und diese Waffe, die ist ein bisschen fies, das ist kein Laser, das ist regelrecht eine Waffe, wo du einfach nur mit dem Droiden im Raum stehen musst und der kann dir damit Schaden zufügen. Und dieser 420er, der ist wie gesagt immun dagegen. Ansonsten, ja, die 800er-Droiden, die sind besonders schnell, robust oder haben einen richtig dicken Laser. Und über all diesen Droiden gibt es halt den 999er. Das ist mit weitem Abstand der stärkste und widerstandsfähigste, den man finden kann. Und den gibt es auch wirklich nur einmal. Also alle anderen Droiden, die ich jetzt gerade erwähnt habe, gibt es halt mehrfach. Es gibt mehrere 420er, es gibt mehrere 302er. Und so weiter und so fort. Aber der 999, der ist nur einmal da und ist natürlich entsprechend am schwierigsten zu knacken.
Der ist schon so ein bisschen der Obermutz, ne, der ganzen Droiden.
Kann man so sagen, ja.
Man selbst ist aber eben halt immer der berühmte 001 und der ist sehr klein und schwach, besitzt aber immerhin eine einmalige Fähigkeit. Er kann die anderen Droiden entweder per Abschießen zerstören oder sie übernehmen. Kommen wir gleich noch drauf, was das genau im Detail bedeutet. Und nach so einer erfolgreichen Übernahme erhält man dann eben die Fähigkeit des jeweiligen Droiden. Wenn das jetzt ein besonders robustes Modell ist, dann steht euch sogar eine dritte Waffe noch zur Verfügung, das Rammen.
Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe so verstanden, auch so beim Spielen so erlebt, dass wenn du einen Roboter in einer höheren Nummer hast, dann kannst du mit dem Rammen einen Roboter mit kleinerer Nummer theoretisch zerstören. Und je größer der Unterschied, also die Differenz der Nummern ist, desto schneller geht das. Das heißt, wenn du so einen 800er-Roboter steuerst, dann musst du nur mal kurz über den 100er fegen und der ist sofort kaputt. Was recht interessant an diesem Rammen-Feature ist, gehe ich nochmal ganz kurz zurück zu dem Tagebuch von Braybrook. Er beschreibt da nämlich mittendrin, dass dieses Feature nur durch Zufall entstanden ist. Das heißt, er wollte eigentlich nur testen, wenn jetzt so ein Droide explodiert. Und wenn man jetzt direkt daneben steht, neben dieser Explosion, dann sollte man eben als Spieler Schaden erleiden. Und deshalb hat er eben das Spiel so ein bisschen umprogrammiert, um dieses zu testen, indem er halt gesagt hat, okay, ich kann diese Droiden jetzt nicht nur durch Abschießen zerstören, sondern auch einfach, indem ich sie berühre. Und wie er das ausgetestet hat, hat er gemerkt, dass dieses Berühren oder besser gesagt dieses Rammen dieser anderen Droiden, dass das richtig viel Spaß macht. Und dann hat er einfach ein Feature draus gemacht und es ein bisschen optimiert und jetzt ist es drin und ist halt ein weiteres Spielelement davon.
Und kein so unwichtiges, ne? Also von daher gut gemacht.
Ja, also es geht so. Also ich habe sie jetzt nicht so oft benutzt, aber nur mal so als Beispiel, wo man es gebrauchen kann. Dieser 700er-Droid, der diese Blitz-Disruptor-Waffe besitzt. Wenn man selbst diesen 700er-Droiden spielt, kann man ja diese Waffe ebenfalls benutzen. Das heißt, da kann man auf den Knopf drücken und kann den anderen Droiden im selben Raum Schaden zufügen. Das geht aber halt nicht bei dem 420er, weil der ja gegen diese Waffe immun ist.
Ja, ja.
Aber dafür kann man halt den einfach dann rammen. Und das muss man halt dann nur wissen, dass man da eben die Taktik nur so ein bisschen ändern muss und dass in dem Falle das Rammen sogar fast schon essentiell notwendig ist, wenn man ihn nicht übernehmen will. Aber wieso sollte man einen kleinen Droiden übernehmen, wenn man gerade so ein großer Droid ist?
Ja, das kann schon passieren, aber da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, wann das vielleicht auch mal nötig ist, ne? Und so weiter. Also es ist alles gar nicht so unkomplex, wie es dann erstmal so aussieht.
Richtig, genau.
Aber die Steuerung, die ist ja sehr simpel, Andy.
Ja, die Steuerung ist sehr simpel, beziehungsweise der Braybrook hat es halt wirklich geschafft, dann wohl unter Hilfenahme mit Gordon Hewson und Steve Turner eine Steuerung zu machen, die all diese Sachen, die wir gerade erklärt haben, eben schön kompakt mit einem Joystick umsetzen kannst, der halt nur einen Feuerknopf besitzt. Das war halt damals so. Man kann sich halt eben ganz normal bewegen. Und wenn man eben einmal kurz seinen Feuerknopf drückt und dabei in Richtung drückt, dann schießt man halt mit seinem Laser in diese Richtung. So. Hältst du den Feuerknopf gedrückt hingegen, dann ändert sich die Farbe deines Droiden und dann kannst du eben andere Roboter übernehmen, sobald du sie berührst. Auf dieselbe Art und Weise kannst du auch irgendwelche Konsolen oder gerade diese Fahrstühle benutzen, um von einem Deck zum anderen zu kommen, indem du einfach den Knopf gedrückt hältst. Und wenn man jedenfalls dieses Übernehmensspiel startet und damit einen anderen Droiden berührt, dann beginnt jetzt dieses bereits mehrfach erwähnte Minispiel, über das wir jetzt ein bisschen ausführlicher reden müssen.
Ja, das berühmte Übernahme-Minispiel. Also ich kann ja sagen, da habe ich ganz schön geflucht am Anfang, weil das hat mich doch total überwältigt, weil ich kannte ja Paradroid nicht wirklich. Ich wusste nur, dass es da sowas gibt. Was passiert da eigentlich? Also ich übernehme jetzt einen anderen Droiden oder ich versuche es halt, habe den Feuerknopf gedrückt, laufe dann auf den drauf, beziehungsweise rolle auf den drauf und dann schaltet das Spiel um zu einem neuen Bildschirm und auf dem steht sich dann der Spieler und der feindliche Droide gegenüber. Und unter ihnen sieht man so einen simplen Schaltplan mit Leiterbahnen, die in der Mitte von bunten Rechtecken zusammengehalten werden. Was passiert dann? Also der Spieler und auch der feindliche Droid haben dann jeweils sogenannte Pulser, mit denen können sie die Leiterbahn besetzen und die damit verbundenen Rechtecke umfärben.
Die Anzahl dieser Pulser, die einem zur Verfügung stehen und die auch der feindliche Droid hat, das hängt immer von der Nummer des aktuellen Roboters ab. Das heißt, wenn man jetzt gegen einen 100er Droiden antritt, dann hat der 4 Pulsers. Ein 200er hat 5 Pulser, 300er hat 6 Pulsers und das geht immer so weiter bis zu dem 999er, der hat 12 Pulsers. Der Spieler selbst hat, wenn man noch den 001 spielt, nur 2 Pulser. Und wenn man jetzt einen anderen Roboter schon übernommen hat und jetzt beispielsweise auch jetzt so einen 100er Roboter steuert, dann hat man nicht 4 Pulser, sondern man hat nur 3 Pulser, also ein weniger, als der Computer eigentlich gehabt hätte. Und das zieht sich dann halt auch so durch. Ja? Also nochmal so als Beispiel, der 700er Droid, der hat 10 Pulsers. Und wenn man selbst einen 700er Droiden spielt, hat man nur 9 Pulser, also 10 minus 1.
Voll fies.
Ja, aber das hat auch einen gewissen Grund, weil das schon mal gleich vorneweg, mit der KI dieser Droiden ist es nicht besonders gut bestellt.
Die sind aber jetzt auch nicht so einfach zu knacken, finde ich.
Ja, aber was im Prinzip das Wichtige an der ganzen Geschichte ist, dass diese Nummernhierarchie hier bei diesem Minispiel eine große Bedeutung spielt. Das heißt, wenn man eben mit einem 001 so ein 100er oder ein 200er übernehmen möchte, dann ist das gut möglich, weil halt der Gegner nur ein paar Pulser mehr hat. Versuchst du gleich, dich an einem 800er zu vergreifen, dann wird das richtig knackig, weil der dann mal locker 9 Pulser mehr hat als du.
So ein bisschen im Detail, also wenn das Spiel jetzt startet, dann muss man am Anfang auch erstmal entscheiden, welche Seite des Schaltplans man übernehmen möchte. Man kann links übernehmen oder rechts. Wenn man links übernimmt, dann kann man die Rechtecke gelb färben und wenn man rechts übernimmt, dann violett. Und es gibt halt insgesamt 12 Rechtecke. Und das ist natürlich entscheidend, weil gehören am Ende des Spiels einem selbst mindestens 7 von diesen 12, dann hat man das Spiel gewonnen und übernimmt dann erfolgreich den anderen Droiden. Und wenn man halt weniger hat, also man hat nur 3 oder 4 oder 5, dann verliert man halt. Und dann passiert halt Folgendes, wenn ich jetzt gerade einen anderen übernommen hatte vorher und beispielsweise ich bin jetzt gerade ein 300er Droide und kämpfe jetzt gegen einen 500er und verliere das Spiel, dann lande ich automatisch wieder in meinem 001. Ja? Wenn ich jetzt aber gerade der 001 bin, dann ist halt richtig scheiße, wenn ich das Übernahmespiel verliere, weil dann explodiere ich und dann heißt es Game Over. Dumm gelaufen.
Ja, und das ist eigentlich so mit eine der häufigsten Möglichkeiten zu sterben, beziehungsweise man kann ansonsten von den anderen Droiden abgeschossen werden. Das passiert nicht so häufig, aber das Sterben in diesem Minispiel, weil man das verbockt, das ist ja somit ja, die größte Schwierigkeit, dass das halt nicht passiert.
Das kann sehr häufig passieren, da kann ich ein Lied von singen.
Ein bisschen kompliziert wird's noch. Naja, Benedikt hat ja gerade so schön erzählt, es gibt 12 Rechtecke. Und im Prinzip ist es so, wer mehr Rechtecke in seine Farbe gefärbt hat, der gewinnt. Ja, aber bei 12 Stück, das ist eine gerade Zahl. Also da gibt's ja die Möglichkeit, dass es ein Unentschieden gibt. Und ja, das gibt es auch. Das wird hier Deadlock genannt. Das heißt, wenn am Schluss genau 6 Rechtecke gelb und genau 6 Rechtecke violett sind, dann wird das Minispiel einfach wiederholt. So lange, bis es halt einen Sieger gibt. Ja, und hier hat Braybook auch etwas erzählt, nicht in seinem Tagebuch, sondern auf seinem offiziellen Blog, den wir auch verlinken werden. Dort erwähnt er nämlich, dass ursprünglich der Sieger per Zufallsgenerator bestimmt werden sollte. Das war allerdings so frustrierend, weshalb er das halt verworfen hat. Und das ist auch ganz klar, also ich würde da wahnsinnig werden, wenn bei diesem Spiel irgendwas mit einem Zufallsgenerator bestimmt werden sollte. Was ich mich allerdings auch frage, wieso hat er eigentlich eine gerade Anzahl von Rechtecken gewählt? Ich meine, mit einer ungeraden Anzahl hätte er das Problem von vornherein verhindern können. Und leider sagt er dazu auch nichts, weder in seinem Blog noch in seinem Tagebuch.
Ja, vielleicht war es technisch irgendwie einfacher zu lösen, auch aufgrund des limitierten Speichers des C64 oder so, dass du dann irgendwie mit geraden Zahlen einfacher arbeiten konntest. Ich weiß es nicht.
Glaube ich nicht, weil in den späteren Versionen, in Umsetzung für Amiga zum Beispiel, ist es auch eine gerade Anzahl. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wieso programmiertechnisch das ein Problem sein sollte.
Du, ich bin ja kein Programmierer, war jetzt mal so der naive Gedanke eines Laien, aber gut.
Jedenfalls, das alles sieht gerade für den Laien ein bisschen unübersichtlich aus und ein bisschen überwältigend. Was eine kleine Hilfe ist, die man nicht unbedingt sofort sieht, aber sobald man sie bemerkt, guckt man da eigentlich fast immer drauf. Über diesen Rechtecken ist noch ein etwas größeres Quadrat. Und das zeigt an, welcher Spieler gerade in Führung ist. Also dazu sollte man vielleicht auch gleich sagen, dieses Minispiel, das läuft mehr oder weniger in Echtzeit ab. Und das heißt, während man dann eben selbst diese Pulser setzt und der Computer seine Pulser setzt, kann man dann zumindest oben an diesem Quadrat sehen, okay, ist das gelb? Ja, dann ist der Spieler gerade in Führung, der die gelbe Seite hat. Ist es violett? Ist es genau andersrum. Ist es schwarz? Läuft es auf ein Unentschieden hinaus? Und wenn es so flackert zwischen zwei verschiedenen Farben, dann ist es unsicher. Dann kann es sein, dass je nachdem, was am Schluss bei rauskommt, dass es ein Unentschieden gibt oder einer der Spieler gewonnen hat. Und auch mit einem Grund, warum es dieses Flackern gibt. Das Minispiel wird vor allen Dingen dann kompliziert und schwierig, wenn beide Spieler auf jeweils ihren Seiten das gleiche Rechteck anvisieren und jeweils mit einem Pulser besetzen. Dann erhält normalerweise derjenige den Zuschlag, der den Pulser später gesetzt hat, weil der dann irgendwann verpufft. Auf der anderen Seite kann aber der Gegenspieler, wenn man eben zu früh seinen Pulser gesetzt hat, kann dann später nochmal nachlegen und der Gegner kann das dann wieder rumdrehen. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht besonders sinnvoll, zu voreilig diese Pulsers zu platzieren.
Jetzt kommt aber das große Aber, ne? Man hat halt auch ein Zeitlimit. Es tickt nämlich zu Beginn des Minispiels ein Timer von 99 runter auf 0, das dauert ungefähr 10 Sekunden und danach ist es vorbei. Das heißt, du musst schon... Im Prinzip, du musst draufschauen auf den Schaltplan, musst schnell dann Entschluss fassen, wo platziere ich den Pulser, zack, zack, und dann geht's halt los. Ne? Also man muss schon doch schnell sein. Und es gibt auch noch andere Features, die auf dem Schaltplan vorkommen, die dann auch noch für ein bisschen Abwechslung sorgen. Es gibt einen Splitter, der teilt dann die Leiterbahn in zwei Richtungen auf und platziere ich jetzt davor meinen Pulser, dann kann ich gleich zwei Rechtecke auf einen Streich umfärben.
Exakt. Und im Gegenzug dazu gibt's den Joiner. Der ist praktisch das Gegenteil des Splitters, das heißt, er führt zwei Leiterbahnen zu einer zusammen. Das heißt, da muss man dann zwei Pulsers setzen, um ein bestimmtes Rechteck umzufärben.
Richtig. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Terminators, das sind so im Prinzip Sackgassen, die eine Leiterbahn in der Mitte dann abkappen und somit nutzlos sind. Und dann gibt es auch noch den Color Switcher, der kehrt halt die Farbe um, wenn man ihn mit einem Pulser anvisiert. Also einfacher ausgedrückt, würde man ein Rechteck in die Farbe des Gegners umfärben, was ja noch weniger sinnvoll ist.
Richtig, also diese Terminators und Color Switchers, das sind in meinen Augen einfach nur fiese Fallen, die man auf alle Fälle umgehen sollte.
Genau, ja.
Das letzte Feature ist eigentlich aus meiner Sicht so das Wichtigste. Das ist nämlich der Autopulser. Der sieht genauso aus wie ein Pulser, mit dem großen Unterschied, dass der schon auf der Leiterbahn draufsteckt. Also den hat keiner der Spieler selbst platziert. Und der sorgt wiederum dafür, wenn man jetzt vor diesen Autopulser einen eigenen Pulser setzt, dann bleibt das dazugehörige Rechteck bis zum Ende des Minispiels in der eigenen Farbe umgefärbt. Das heißt, der Gegner kann dann auch nicht das wieder gegen umfärben, indem er seinen Pulser später setzt. Auch noch eine kleine Ausnahme. Ich habe Leiterbahnen und Schaltpläne gehabt, da war wirklich dann auf einer Bahn waren zwei Autopulsers. Und beim Gegner war ein Autopulser. Und da war natürlich meine Leiterbahn mit den zwei Autopulsers stärker als seine Leiterbahn mit einem Autopulser.
Ja, logisch. Also jetzt für alle, die sich das vielleicht nicht so vorstellen können, wir verlinken auch ein Longplay-Video. Da kommt natürlich das Minispiel auch vor. Am besten da mal reinschauen, weil das klingt jetzt wahrscheinlich komplizierter, als es ist. Ja? Wenn man es dann erstmal sieht und selbst spielt, ist es gar nicht so schwierig. Allerdings, ich habe es ja, wie gesagt, zum ersten Mal gespielt und ich war die erste Spielstunde echt ein bisschen überfordert mit dem Minispiel, bis ich mich eingewöhnt hatte und so. Also da musst du wirklich üben, du musst einfach cool bleiben, immer wieder probieren und irgendwann macht es dann Klick und dann wird es besser. Und ich glaube, der Andy als alter Paratroid-Profi, der hat das halt damals schon stundenlang gespielt. Das ist dann einfach so wie Fahrradfahren, man verlernt das dann, glaube ich, nicht mehr. Der hat dann jetzt auch einige Tipps zusammengestellt und ich würde sagen, vielleicht erzählst du mir, Neuling, mal so ein bisschen, was mache ich am besten bei dem Minispiel, um da erfolgreich zu sein?
Ja, ich muss gleich vorneweg sagen, das stimmt nicht ganz. Ich bin kein Paradroid-Profi in meiner Jugend gewesen, weil ich habe ja die Amiga-Version gespielt. Da konnte man das Minispiel abschalten und das habe ich damals ehrlich gesagt sogar gemacht.
Ey, du Cheater.
Es war eine Option, war eine ganz offizielle Option.
Ja, aber gut, du kanntest das Spiel halt schon.
Da sage ich noch ein bisschen mehr dazu, wenn ich über meine eigenen Eindrücke zu Paradroid ein bisschen mehr erzähle. Ist ganz lustig eigentlich. So oder so, jetzt hier für diesen Podcast sind mir wirklich wahnsinnig viele Tipps eingefallen, wo ich nur sagen kann, ich bin damit wirklich sehr weit gekommen und das auch sehr schnell. Deshalb hoffe ich, dass die Tipps auch bei euch ein bisschen helfen.
Ja, dann hau mal raus, ich bin gespannt.
Die wichtigste Regel, die habe ich ja schon angedeutet, man darf nicht übermütig werden und mit einem 001er direkt auf die 700 oder 800er losgehen, weil die halt deutlich mehr Pulse haben als man selbst. Es ist allerdings auch mit ein bisschen Glück und gezieltem Überlegen durchaus möglich, solche dicken Brocken zu knacken. Und der Grund dafür ist nun ja, nicht nur laut Braybrook, der das selbst in seinem Blog zugegeben hat, dieses Spiel besitzt keine KI. Das heißt, der Computer, der setzt die Pulse nach dem Zufallsprinzip. Und aus diesem Grunde sollte man nie zu vorschnell arbeiten. Man sollte immer zuerst gucken, was macht der Computer, wo setzt er seine ersten Pulse eben nach dem Zufallsprinzip. Und dann kann man in der Regel schon selbst sehr schnell erahnen, okay, es ist jetzt besser, dass ich darauf jetzt kontere, oder es ist besser, wenn ich irgendwo was gezielt platziere, wo der Gegner nicht so leicht rankommt.
Ja, ja, okay. Klingt logisch. Und es gibt ja auch einen Grund, warum man am Anfang dann die Seite des Schaltplans wählen darf. Das ist ja auch der Aufbau per Zufallsgenerator entstanden, ne? Und deswegen ist es recht häufig der Fall, dass dann die eine Seite besser ist als die andere. Also deswegen sollte man, sagt Andy jedenfalls immer, bei der Wahl schon ganz vorsichtig sein, weil die kann schon über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Definitiv. Also ich habe da so viele Aufbauten gesehen, wo ich sofort gemerkt habe, okay, die Seite hat einen klaren Vorteil wie die andere Seite. Ich meine, es gibt auch Schaltpläne, wo es egal ist, wo die praktisch denselben Aufbau haben. Aber manchmal kann das wirklich den entscheidenden Unterschied ausmachen. Jetzt gerade mit dieser Wahl auch nochmal so den Tipp. Ich habe am Anfang zuerst auf diese Splitter immer geachtet. Das heißt, geschaut, wo sind möglichst viele Splitter, dass ich mit möglichst wenigen Pulsern möglichst viele Rechtecke auf einmal umfärben kann. Und ich habe dann aber im Laufe des Spiels meine Taktik ein bisschen geändert und habe gemerkt, dass das gar nicht mal so entscheidend ist. Es ist eigentlich viel wichtiger, was für eine Lücke hat der Gegner. Das heißt, eben auch durch diese Splitter. Ihr müsst euch das so vorstellen, diese Splitter teilen die Leiterbahn nicht nur in zwei Leiterbahnen auf, die sorgen halt auch dafür, dass dazwischen eine Lücke entsteht. Das heißt, dass ein Rechteck da ist, was man eben nicht umfärben kann, aufgrund des Splitters. Oder auch diese Terminators oder Jointers, wo man ja auch eben auf seiner Seite eben nicht an die Rechtecke ran kann. Im Umkehrschluss heißt das, wenn du den Schaltplan auf der anderen Seite eben mit Pulsern besetzt, kannst du sehr leicht eigentlich Rechtecke in deine Farbe umfärben, wo der Gegner nichts machen kann. Und das hat wirklich bei mir den entscheidenden Unterschied zwischen gerade Sieg und Niederlage bei wirklich schweren Spielen gehabt, wo ich wirklich gegen irgendwelche Druiden gekämpft habe, die sehr viele Pulsers hatten.
Okay. Ja, und du hast ja noch hier den Tipp notiert, zu Beginn des Minispiels sind die Rechtecke abwechselnd von oben nach unten gelb und violett eingefärbt und deshalb lohnt es sich dann gleich zu Beginn zu schauen, auf welcher Seite des Schaltplans man möglichst viele Rechtecke bereits umfärben kann.
Richtig, das gehört eigentlich mit zu dem Tipp, den ich eben gerade gesagt habe. Das heißt, wählt am besten die Seite, wo ihr seht, okay, da sind ganz viele Lücken beim Gegner, da kommt der Gegner nicht ran und auf der eigenen Seite sind das Rechtecke, die man selbst umfärben kann. Das heißt, die noch nicht in der eigenen Farbe da sind. Weil es bringt nicht so viel, Rechtecke umzufärben, die schon die eigene Farbe haben. Das würde auf eine Pattsituation hinauslaufen. Man muss eben ganz viele Rechtecke suchen, die man umfärben kann und die der Gegner eben nicht wieder zurück manipulieren kann. Noch ein paar weitere Tipps, was mir so aufgefallen ist, diese fiesen Color-Switcher, die halt eben die Farbe umkehren, wenn man mit seinem Pulser sie anvisiert. Das heißt eben, das Rechteck genau die Farbe umfärben, die für einen ungünstig sind. Die sind bei mir sehr oft in Kombination mit den Splittern aufgetaucht. Und was heißt das wieder? Na ganz einfach, der Splitter sorgt dafür, dass ich zwei Leiterbahnen gleichzeitig mit einem Pulser anvisiere und zwei Rechtecke umfärbe. Und wenn jetzt eine Leiterbahn aber einen Color-Switcher hat, heißt das, okay, ich färbe ein Rechteck in meine Farbe um und ein Rechteck in die Farbe des Gegners. Und da muss man halt wirklich abwägen. Manchmal ist das durchaus dieser Tausch wert, weil es vielleicht ein Rechteck ist, was sowieso schon dem Gegner gehört. Manchmal hingegen ist es eher von Nachteil, weil man damit vielleicht dem Gegner den entscheidenden Punkt quasi zuschießt. Den letzten Tipp, den ich noch geben möchte, man darf wirklich nicht diese Autopulser unterschätzen. Weil mit diesen Autopulsern kann man eigentlich fast sicher ein Rechteck in eine Farbe umfärben und auch hier kann der Gegner nichts dagegen machen. Das heißt, diese Kombination aus Lücken beim Gegner und Autopulse ausnutzen, das ist eigentlich das, womit ich langfristig wirklich sehr erfolgreich war und kaum noch ein Spiel verloren habe.
Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, weil so gut war ich jetzt noch nicht. Also ich hatte irgendwann die Sicherheit, okay, ich kann auf jeden Fall so ein, zwei über mir in der Klasse übernehmen, das kriege ich hin, aber so mehr habe ich mich dann eigentlich auch nicht getraut. Aber kommen wir gleich drauf. So, jetzt haben wir das Minispiel sehr ausführlich auseinandergenommen. Aber was passiert denn jetzt, wenn ich gewinne? Ich übernehme, wie gesagt, einen Droiden, erhalte dessen Fähigkeiten und bin halt dann auch quasi für eine bestimmte Zeit diese Nummer, ja, dieser Droide. Und das ist halt auch der große Haken dann am Paradroid. Die Übernahme des anderen Droiden ist eben nicht von Dauer. Der brennt irgendwann aus und verpufft und dann ist man wieder der nackte 001. Deshalb muss man dann immer schauen, dass man frühzeitig und regelmäßig von einem Droiden zum nächsten switcht.
Genau, und nicht nur das, man muss auch darauf achten, diese Übernahme, die ist antiproportional zur Höhe der Droidennummer. Das heißt, wenn du einen Droiden mit einer hohen Nummer übernimmst, dann brennt der schneller aus und ist dann eben weg. Und hier ist uns was Komisches aufgefallen, das gleich vorneweg. Wir haben auf der c64wiki.de-Seite nachgeschaut, wie lange es dauert, bis ein Droide ausbrennt. Und da haben die gesagt, naja, so ein Roboter der Klasse, jetzt 100er bis 400er, der hält so 2,5 Minuten, so 2 Minuten und 40 Sekunden. Und so ein Roboter in der 500er bis 800er Reihe, der hält so 1 Minute und 20 Sekunden. Und der 999er, der würde 40 Sekunden dauern. Und das finde ich ein bisschen komisch, denn ich habe mein Spiel aufgezeichnet, wie ich am Emulator gespielt habe. Und habe einen 990er übernommen und laut meinem Video hat der exakt 1 Minute gehalten. Wirklich 60 Sekunden. Ich bin mir ein bisschen unsicher, warum jetzt dieser große Zeitunterschied zustande gekommen ist. Ich denke mal nicht, dass es damit zusammenhängt, dass ich am Emulator gespielt habe, weil da ist der Zeitunterschied einfach zu groß. Was ich mir schon eher vorstellen kann, es ist ja nicht nur so, dass die Droiden, die man steuert, dass die eben ausbrennen. Die können ja auch weiterhin verletzt werden, wenn ein anderer Droide auf einen schießt zum Beispiel. Und vielleicht hat derjenige, der auf C64Wiki diese 40 Sekunden gemessen hat, vielleicht hat derjenige einen Streifschuss abbekommen, hat dadurch schon an Energie verloren gehabt und deshalb hat er nur 40 Sekunden gehalten. Aber das ist jetzt Spekulation. Ich kann halt nur sagen, bei mir ging es genau 1 Minute.
Ja, klingt für mich aber plausibel. Vielleicht hat er es einfach nicht gemerkt, ne? Und dann hat er die Zeit gestoppt und gemerkt, oh ja, 40 Sekunden war es das. Man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr kurz. Je höher, desto kürzer. Das ist so die Faustregel, ne?
Ja, also es geht ratzfatz. Es geht wirklich ratzfatz. Mir ist das gar nicht bewusst gewesen. Ich habe den 999 gehabt, habe mich total gefreut, bin durch die Gegend gefahren, wollte laut
Juhu, ich hab
platt
ihn.
Machen. Auf einmal, puff, bin ich wieder 001. Und ich so, ah ja, scheiße, da war ja noch was. Und ja.
Ja, das ist ja das Fiese, ne? Dass du halt so schnell wieder 001 bist. Also, aber gut, wir sprechen ja gleich über die Spielerfahrung. Jetzt nochmal so kurz ein paar Inhalte noch von Paratroid, die auch noch wichtig sind. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass es diese Konsolen gibt. Die kann man dann halt auch im Übernahmemodus dann andocken. Und dann erhält man eine Beschreibung des derzeit aktiven Droiden, was das halt für eine Nummer ist. Der hat ja dann noch verschiedene Bezeichnungen, was weiß ich. Reinigungsdroide, Nachrichtendroide, Reparaturdroide, Kampfdroide und so weiter. Ne, und dann kann man sich eine Karte des aktuellen Stockwerks anzeigen lassen oder man sieht auch den gesamten Raumfrachter von der Seite, inklusive aller Fahrstühle und über diesen ja die Stockwerke miteinander verknüpft. Und das ist halt auch wichtig, dass man weiß, wo die Fahrstühle sind.
Richtig, denn da war ich am Anfang so ein bisschen überfordert, eigentlich fast schon mehr überfordert als mit dem Minispiel, Nämlich, dass einige Stockwerke haben halt mehrere Fahrstühle, weil die eben mit verschiedenen Decks miteinander verknüpft sind. Und da ist eigentlich nur so eine Kleinigkeit, die ich bei so einem alten Spiel nicht für selbstverständlich gehalten hätte. Aber Braybrook hat zum Glück dran gedacht. Die Fahrstühle, die man in der Seitenansicht sieht, sind an der gleichen Position wie die Fahrstühle auf den Decks selbst. Und was meine ich damit? Na ja, ganz einfach. Wenn ihr jetzt die Seitenansicht vor euch habt, dann seht ihr zum Beispiel, dass auf dem einen Deck, wo ihr euch gerade befindet, dort sind drei Fahrstühle. Einer links, einer in der Mitte und einer rechts. Und jetzt in dem Deck selbst, wenn man da eben rumflitzt, sieht man, okay, da sind jetzt auch drei Fahrstühle. Zwar auch einer links, einer irgendwo in der Mitte und einer auch rechts. Und die sind halt jeweils an der gleichen Position. Das heißt, wenn ich den linken Fahrstuhl auf dem Deck benutze, benutze ich halt auch den linken Fahrstuhl auf der Seitenansicht. Und in dem Moment, wo ich das realisiert habe, wie simpel das eigentlich ist, habe ich mich nicht mal einmal verlaufen oder verfahren oder wie immer sich die Droiden in diesem Spiel bewegen.
Ja, ist ein sehr durchdachtes Spiel, ne? Also das merkt man ja immer erst so mit fortwährender Spieldauer, ne? Wie viel da eigentlich drinsteckt an Überlegungen, das ist schon sehr genial. Aber wie gesagt, ich will gleich drüber sprechen, über unser Spielerlebnis, aber wir müssen ja noch ein paar Sachen erwähnen. Ganz wichtig, es gibt so rotierende Energieplättchen. Dort kann man nämlich an die Energie seines Droiden regenerieren. Ja, das betrifft aber nur den Schaden, den man bei einem Kampf mit einem anderen Droiden oder durch das RAM genommen hat. Man kann also jetzt nicht die Zeit des Durchbrennens nach einer Übernahme verlängern. Und außerdem kostet diese Regeneration auch Punkte. Man kriegt ja dann rechts oben so einen Highscore-Zähler eingeblendet und da erhält man dann Punkte durch das Übernehmen oder Abschießen von anderen Droiden. Und diese Punkte kann man dann halt eintauschen gegen ja, neue Energie.
Das finde ich übrigens ziemlich fies für ein Spiel dieses Alters, weil wir reden hier von den Punkten. Das ist ungefähr so, wenn man das mit den heutigen Spielen vergleichen würde, wäre das so, dass ihr zum Heilen eure Trophies abgeben müsstet.
Ja, stimmt. Ja, zumal der Highscore war ja auch ein ganz wichtiger Motivationsfaktor in dem Spiel.
Genau.
Man kann ja nicht abspeichern, ja?
Genau, das meine ich damit. Ich meine, damals hat man Spiele wegen Punkte gespielt und hier hat man quasi seine Punkte gegen Energie eingetauscht.
Richtig. Also man hatte ja vor allem diese Motivation Highscore oder man hatte halt die Motivation, jetzt kommen wir noch zum wichtigen Punkt, natürlich alle 16 Decks von allen Droiden zu säubern, ja? Und wenn man die dann alle abgeschossen hatte oder übernommen hatte, ist ja identisch, es ist dem Spieler egal, was du machst, du kannst ja frei entscheiden, was du machst, dann ist es aber halt noch nicht vorbei. Dann geht's nämlich weiter zum nächsten Frachter und der ist halt vom Layout zwar identisch, aber es gibt so ein bisschen eine andere Droidenkonstellation, die das Spiel dann halt noch schwerer machen. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, das Spiel endet ja dann offiziell nach dem achten Frachter und ist im Prinzip immer das Gleiche, ne? Also ich glaube, wenn man den ersten Frachter geschafft hat, dann hat man so das Grundspiel eigentlich komplett gesehen in seiner Gänze und hat dann halt nur die Motivation, alles zu clearen und auch die anderen 7 Frachter auch noch zu schaffen. Und dann geht's aber, selbst wenn man die geschafft hat, nochmal von vorne los und dann muss man gegen noch schwieriger zu besiegende Droiden kämpfen.
Das System, das fand ich ein bisschen komisch. Im Prinzip spielt man immer auf denselben Frachter, jetzt rein von der Optik her. Es werden halt immer nur schwere Droiden. Und diese ersten 8 Frachter, die haben halt jeweils einen eigenen Namen. Und danach geht's halt nach dem Namen wieder beim ersten Frachter los. Aber letztendlich ist das dann auch wieder mit schweren Droiden und es könnte auch der 9. Frachter sein. Es ist letztendlich dann irgendwo auch ein Stück weit ein Endlosspiel, finde ich.
Ja, sehe ich auch so. So, Andy, bevor wir jetzt gleich über unsere Spielerlebnisse sprechen, müssen wir auch noch ein bisschen die Präsentation mal unter die Lupe nehmen. Weil wir sprechen ja von einem Spiel aus dem Jahr 1985 und so sieht es natürlich auch aus, ne? Die Grafik ist allgemein recht karg und ja, auch irgendwie abstrakt. So viel passiert ja nicht, außer dass man halt von oben auf dieses Deck dann schaut. Die Droiden sehen alle gleich aus. Einfach so ein runder, blinkender Kreis mit einer Nummer drüber. Und nur so ein abgerundeter Boden und ein Deckel lassen überhaupt erkennen, dass sie wie eine Kugel aussehen. Aber es ist ja auch so, wenn ich dann jetzt einen Droiden übernehme, also kurz davor oder an der Konsole bin, dann sehe ich die ja auch in voller Größe, ne? Und dann sehen sie gar nicht aus wie eine Kugel. Das ist halt irgendwie der Witz an der ganzen Sache. Dann sieht man nämlich wirklich in voller Pracht, wie die eigentlich für Braybrook oder ja in Braybrooks Fantasie eigentlich wirklich aussehen sollten. Und die sind für C64-Verhältnisse wirklich erstaunlich detailliert und auch ziemlich abwechslungsreich. Und hier noch ein kleines Detail für Nerds. Der 883er, der ist eindeutig von den Daleks inspiriert. Das sind die feindlichen Roboter aus der langlebigen britischen Science-Fiction-Kultserie Doctor Who. Die ich übrigens nie geschaut habe. Das hast du mir erzählt, muss ich gestehen.
Ja, ich habe da einige, besonders viele Freundinnen, die total auf Doctor Who stehen. Ich habe es aber zum Teil auch gesehen. Aber nicht die alten Folgen, von denen Braybrook inspiriert war, sondern mehr die neueren. Was mir persönlich an der Grafik schön aufgefallen ist, dass so zweckmäßig sie auch ist, sie ist clever. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine ganz wichtige Anzeige, die wirklich perfekt integriert ist, finde ich. Und zwar dieser Deckel und dieser Boden, den du erwähnt hast, der quasi das wie so eine Kugel aussehen lassen soll.
Ja.
Da ist so ein kleiner Punkt oder eher gesagt, ist es eigentlich eine Lücke. Und diese Lücke, die rotiert stetig von links nach rechts und dann wieder von vorne. Und die Geschwindigkeit, wie schnell diese Lücke rotiert, die verrät, wie gut es einem gerade geht. Ja, das heißt, rotiert das ganz schnell, dann ist der Droide nahezu unberührt und man ist unverletzt und man ist noch weit weg vom Ausbrennen entfernt. Ist es hingegen sehr langsam, dann weiß man, okay, der wird nicht mehr lange aushalten und irgendwann fängt dann noch der Droide an zu blinken und dann weiß man, okay, gleich ist Schluss mit lustig.
Ja, das ist ja wichtig, dass man diese Hilfe hat, weil sonst gibt es ja keine Energieanzeige, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Es gibt ja keine klassische Energieleiste, die dir sagt, so und so viel hältst du jetzt noch aus. Du musst halt immer gucken, wie schnell sich das hier dreht, ne?
Richtig, und das ist halt gerade beim 001 sehr wichtig, weil wenn der einem ausbrennt oder kaputt geht, dann ist das Spiel vorbei.
Ja, und nochmal in Sachen Grafik, was passiert da noch? Also so dünne, weiße und schwarze Umrandungen dienen als Konturen, um Tiefe zu erzeugen und somit undurchdringbare Wände von begehbaren Böden abzuheben. Das ist ein sehr simpler, aber doch durchaus effektiver Trick. Und ja, ansonsten, was kann man noch über die Grafik sagen? Es gibt halt ja, vor allem schlichte Kachelmuster und alles höchst zweckmäßig, würde ich sagen, gestaltet. Die Farbwahl ist vielleicht noch ganz interessant. Also die Decks sind meist sehr grell, zum Beispiel hellgrün, rosa, hellblau, gelb. Und erst wenn du ein komplettes Deck gesäubert hast, dann wird auf einmal das Deck komplett dunkelgrau. Und das erzeugt so ein bisschen Effekt, als ob auf einmal die Lichter im Deck ausgehen. Ja? Finde ich eigentlich ganz cool gelöst. Ne? Und außenrum wird dann das Bild noch gelb, ne? So eine Signalfarbe so. Und dann hast du halt grau, so das Deck an sich und außen den Bildschirmrand in gelb. Und dann weißt du, okay, das Deck ist geschafft und ich kann zum nächsten weiterrollen.
Was aus technischer Sicht sehr, sehr interessant ist und damals eigentlich fast schon wegweisend war, also ich kenne kaum Spiele, die das so schön gelöst haben, das ist das Field of View. Das heißt, man war es eigentlich damals gewohnt, wenn man Spiele aus der Vogelperspektive hatte, hat man eigentlich alle Gegner und alle Objekte da drin gesehen, die halt eben der Bildschirmausschnitt gerade gezeigt hat. Und das ist hier in Paradroid nicht so. Hier sieht man wirklich nur die feindlichen Droiden, die sich im Sichtfeld des 001 befinden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Raum ist, mit einer Tür und die Tür ist gerade zu, dann sieht man nicht die Droiden in einem anderen Raum. Oder ist da irgend so ein Block, so ein Hindernis? Und man steht jetzt auf der einen Seite des Hindernisses und auf der anderen Seite ist ein anderer Droid, dann kann man den auch nicht sehen. Den sieht man erst, wenn der quasi auf der anderen Seite des Hindernisses quasi so raushuscht. Oder wenn man quasi selbst um das Hindernis herumläuft. Und das kann man sich quasi vorstellen wie Ultima 3 oder Ultima 4. Da war das auch so, da gab es auch Gegenden, wo die Berge dafür gesorgt haben oder so ein dichter Wald, dass man halt nur bestimmte Bereiche der Vogelperspektive halt auch sehen konnte. Allerdings war das halt rundenbasierend und hier ist es in Echtzeit. Und das Einzige, was ich unlogisch fand, was man trotzdem sieht, auch wenn das eigentlich nicht im eigenen Sichtfeld sich befindet, ist, wenn Türen auf und zu gehen. Das heißt, wenn man in so einem Flur ist, über einem sind so mehr Räume und die Räume sind durch eine Tür getrennt. Dann sieht man, wie die Tür auf und zu geht, obwohl man sich selbst im Korridor befindet. Und dann kann man sich denken, okay, die Tür ist auf und zu gegangen, da wird sich gerade irgendein feindlicher Droid aufgehalten haben.
Ja, genau. Da vielleicht wieder so ein Programmierkniff von Braybrook.
Ja, ich denke mal, das wird wohl einfach nicht besser realisierbar gewesen sein, weil ich finde dieses Field of View, ich finde, das ist sehr fortschrittlich für ein Spiel von 1985.
Ja, muss man immer wieder betonen, das Spiel ist jetzt 36 Jahre alt.
Und du musst halt bedenken, wenn du da halt so Türen hast, du brauchst ja dann wieder irgendwelche Parameter, die jetzt quasi sagen, okay, die Tür geht zwar einerseits auf, aber andererseits darf der Spieler das nicht sehen. Und das sind halt weitere Parameter, die kosten mehr Speicherplatz und hin und her. Und gerade zur damaligen Zeit wurde ja geknausert bis zum geht nicht mehr. Und ich finde es halt schon echt beeindruckend, dass Braybrook das so hinbekommen hat. Was nicht ganz so beeindruckend ist, das ist so die Soundkulisse. Musik gibt zum Beispiel gar keine. Das ist auch der Grund, weshalb er hier im Podcast nur ständig irgendwelche klirrenden, schrillen Soundeffekte hört.
Die aber durchaus atmosphärisch sind, Andy, finde ich.
Ja, ich finde sie aber ein bisschen zu schrill, ein bisschen zu krass irgendwie. Du hast schon recht, sie passen zur Science-Fiction-Atmosphäre. Aber mich nerven sie auf Dauer. Also so als Vergleich, der Martin Galway mit Whistball, das war ja unser anderes Spiel, was wir für die Retro-Runde damals in der Hörerumfrage zur Auswahl gestellt haben. Das ist 2 Jahre später erschienen und das hat es deutlich besser hinbekommen, so eine Science-Fiction-Atmosphäre mit irgendwelchen spacigen Soundeffekten zu erzeugen.
Also ich finde die Soundkulisse persönlich ziemlich cool. Ich habe mir echt schon überlegt, ob ich mir die als Klingelton irgendwie mal irgendwo besorge. Aber kann auch schon nerven, ja. Ja, und du mit deinem
Whistball. Game over. Das treibt mich in Wahnsinn.
Ach komm, wir lauschen noch mal rein. So Andy, aber jetzt lass uns endlich mal drüber sprechen. Ja, über unsere Spielerfahrung damals und heute. Wobei, ja, bei mir gibt's da ja nicht so viel zu erzählen. Aber ich erzähle gleich mein Paratroid Light von damals. Erzähl doch einfach mal, wie hast du es denn damals kennengelernt?
Ich möchte sofort betonen, dass ich einen Anwalt dazu konsultiert habe, der mir gesagt hat, dass es verjährt ist. Ich habe es damals in meiner Kindheit, wo ich noch ein ganz böser Junge war, in einem Wust voller Raubkopien besessen. Also in Anführungszeichen besessen. Disclaimer, ich habe es inzwischen als Original nachgekauft.
Wie so viele andere Spiele.
Wie eigentlich so ziemlich jedes Spiel, richtig. Ja. Also ja, ich habe es damals als Raubkopie gehabt, habe es damals eben durchaus gespielt, auf dem C64 halt, weil was anderes gab es halt nicht. Und habe ja schon angedeutet, dass ich mehr die Amiga-Version gespielt habe, aber das wollte ich dann später erzählen, wenn wir halt über die Amiga-Version ein bisschen reden.
Ich will noch kurz meinen Leidensweg mit Paratroid loswerden. Bei mir war es halt ähnlich wie bei dir, ne? Man hat seine Spiele halt irgendwie durch Zufall erhalten. Man hat sich irgendwie zum Beispiel auf dem Gebrauchtmarkt ein C64 gekauft. Ich habe dann irgendwie meine Eltern überredet, kauf mir endlich einen. Dann haben sie es dann irgendwann gemacht, ne? Gab es ja dieses Sperrmüllmagazin, kennst du das noch? Dieses Gebrauch-
Nee, das kenne ich gar nicht.
Magazin. Ich glaube, das gibt es sogar heute noch als Webseite zumindest. Sperrmüll hieß das, da konntest du halt dann in den Kleinanzeigen dann unter Heimcomputer gucken und da habe ich dann halt irgendwie einen günstigen C64 gefunden. Da war halt eine Diskettenbox dabei und die war prall gefüllt, aber was war nicht drin? Paratroid. Und auch dann auf dem Schulhof, wenn ich mit Freunden getauscht habe, hier, was hast du Neues, was habe ich Neues, wurde ja hin und her getauscht, war es halt irgendwie nie dabei. Und ja, meine Finanzen waren damals doch etwas knapp kalkuliert und ich habe es mir dann halt auch nicht gekauft. Ja, und keine Ahnung, habe es einfach verpasst. Aber wie hat es dir denn damals gefallen dann?
Hier muss ich jetzt auch wieder ein bisschen rumdrucksen. Ich fand das Paratroid damals eigentlich gar nicht so toll. Das heißt, ich war beeindruckt von dem Spiel, rein objektiv gesehen. Paratroid gehört zu diesen Titeln, wo ich schnell gemerkt habe, dass ich Spiele in subjektiv und objektiv beurteilen kann. Ich wusste, warum dieses Spiel toll ist. Aber es hat mich nicht gepackt, und zwar aus einem ganz bescheuerten Grund. Mich hat dieses Minispiel überfordert. Und das macht mich aus heutiger Sicht wahnsinnig. Wo ich das jetzt hier für den Podcast wirklich sehr ausführlich gespielt habe, aber gar nicht mal so lange wohlgemerkt. Ich frage mich, warum ich das damals nicht auf die Reihe bekommen habe. Ich habe jetzt zum Teil wirklich mit dem 1er-Roboter 800er geknackt. Und damals, da habe ich nicht mal einen 200er geschafft. Und das ist halt eben der Grund, warum ich die Amiga-Version viel länger gespielt habe, weil da konnte man halt das Minispiel halt abschalten.
Ja, über die sprechen wir gleich noch, ne? Du meinst ja Paratroid 90, was dann 5 Jahre später erschienen ist.
Richtig.
Habe ich mir auch angeschaut, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir über die Nachfolger sprechen. Ja, also fandst du es damals gar nicht so toll, höre ich daraus.
Nein, die Formulierung bitte nicht. Ich fand das schon toll, es war ein beeindruckendes Spiel. Aber ich bin da nicht reingekommen, aber das lag an mir und nicht an dem Spiel.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Ja, und wie gesagt, ich habe es halt wirklich damals nie gesehen. Ich frage mich auch heute, warum hat das keiner gespielt? Auch Freunde nicht. Ich meine, ich hatte viele Freunde mit C64. Wieso hatte das keiner? Kann aber auch vielleicht daran liegen, habe ich mir überlegt, weil es ja schon 1985 erschienen ist und meine C64-Hochzeit war dann eher so 89, 90, dass das dann halt für viele vielleicht schon kalter Kaffee war oder so. Und es dann auf dem Raubkopierermarkt nicht mehr so angesagt war. Ich weiß es nicht. Also, komisch. Aber jetzt lass mal drüber sprechen, wie wir es heute gespielt haben und wie es uns gefallen hat. Vielleicht legst du mal los.
Ja, also ich habe es auch schon ein paar Mal jetzt angedeutet. Ich habe es jetzt primär auf dem Emulator am PC gespielt, weil das einfach am simpelsten ist. Und ich habe aber einen Joystick vom C64 Mini mit Mikroschalter, den man nachkaufen konnte. Den habe ich halt benutzt, damit die Steuerung halt so original wie möglich ist. Und ich war, wie gesagt, völlig überwältigt, weil ich auf einmal dieses Minispiel gerafft habe. Und das ging bei mir wirklich ratzfatz. Ich habe auf Anhieb beinahe in meinem ersten Versuch, nachdem ich das Spiel seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt habe, auch die Amiga-Version nicht gespielt habe, ich hätte fast das erste Raumschiff im ersten Versuch geschafft. Den 999er, den habe ich sofort geknackt. Der war gar kein Problem für mich. Ich habe dann nur diesen Fehler gemacht, dass ich den halt durchbrennen lassen habe. Und dann ist halt der Rest leider dann eben auch gescheitert. Und dann habe ich es dann eben nochmal versucht. Und da habe ich dann in der Tat das erste Raumschiff geschafft. Und ich habe fast jedes Mal, genauer gesagt jedes Mal außer ein einziges Mal, dieses Minispiel gewonnen.
Puh. Boah.
Ich gebe zu, ich habe an einer Stelle ein bisschen Glück gehabt, beziehungsweise ich hatte Pech und dann Glück, denn wo ich beinahe gescheitert wäre, war in einem Raum, da war ein 720er Druid und ein 800er Druid. Und mir war das noch nicht so bewusst, was dieser Blitzdisruptor letztendlich für Auswirkungen hat. Jedenfalls, der 720er Druid, ich wollte den zerstören und den 800er übernehmen. Das war mein Plan. Und leider hat der 720er seinen Blitzdisruptor eingesetzt und hat meinen Druiden, den ich gerade übernommen hatte, zerstört, weshalb ich aber der 001er war. Ich habe dann noch geschafft, den 720er abzuschießen, nur ich musste dann den 800er übernehmen, als 001 wohlgemerkt. Und da habe ich halt wirklich das Glück gehabt, dass der 801er Druid, dass die KI die Pulsers so blöd gesetzt hat, dass ich den tatsächlich übernommen habe.
Ja gut, es geht, ja. Mit Glück.
Es geht wirklich. Und danach habe ich den Rest dann auch geschafft und habe dann es in der Tat geschafft, mal das zweite Raumschiff zu sehen und auch sofort gemerkt, okay, da zieht der Schwierigkeitsgrad doch schon deutlich an. Also da sind mir schon Räume aufgefallen, da haben sich die Druiden dann regelrecht in einem Pulk so zusammengesammelt. Da waren dann wirklich so 4, 5 auf einer Stelle. Da habe ich dann irgendwann einfach aufgehört, auch von der Zeit her, und mal schauen, ob ich irgendwann mal da weiter probiere, ob ich vielleicht auch die anderen Raumschiffe vom Schwierigkeitsgrad her schaffen würde. Aber das ist halt wirklich meine Erfahrung und die war halt wirklich durchweg enorm positiv. Mir hat das Spiel wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, wobei weiterspielen heißt ja in dem Fall, du musst von vorne anfangen, musst das erste Schiff säubern und dann kannst du im zweiten weiterspielen.
Ja, aber halt im höheren Schwierigkeitsgrad und das ist richtig. Im Spiel durchaus eine Herausforderung. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von, immer wieder Sachen neu zu spielen, nur in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Aber letztendlich ist ja so ein Durchlauf gar nicht mal so lange. Also ich habe jetzt leider vergessen, auf die Zeit zu schauen, aber ich glaube, ich habe für das erste Raumschiff, ich würde jetzt so sagen, 20 bis 30 Minuten gebraucht.
Wollte ich dich gerade fragen. Also das hat bei mir deutlich länger gedauert, aber ich erkläre jetzt auch gleich, warum und wie ich das überhaupt geschafft habe. Also ich habe es nämlich auf zwei Systemen gespielt. Erstmal auf meinem originalen C64, den habe ich ja so vor einem guten Jahr gebraucht, gekauft.
Da war ich diesmal zu faul, zu bevor jemand fragt.
Schäm dich, weil das ist ja das originale Feeling. Aber ich kann es verstehen, weil man hat ja ein bisschen Komfort auch und macht vielleicht noch ein paar Screenshots und ein Video.
Für mich war nur der Joystick wichtig und den hatte ich ja.
Richtig. Also das Feeling ist ja dann sehr ähnlich. Aber ich habe es auf meinem originalen C64 gespielt, auch mit einem echten Competition Pro von damals. Und als ich den damals gekauft habe, den C64 gebraucht, war eine Diskettenbox dabei. Und jetzt kommt halt das Happy End. Diesmal war rein zufällig Paradroid drin. Auf Seite B von irgendeiner Diskette, wo noch viele andere Spiele drauf sind. Ich glaube auch Whistballer war auf Seite A noch drauf.
Sind diese Raubkopien eigentlich auch verjährt?
Du, das ist ja von damals. Also die sind ja...
Sie werden geduldet.
Das sind originale Raubkopien. Ja, komm, wir lassen's. Jemals, ich hab's gehabt im Raubkopie-Original-Hust und hab's dann da gespielt. Und dann habe ich es noch natürlich auf dem C64 Mini gespielt, einfach aus dem Grund, weil dort kann man ja ein bisschen cheaten. Dort kannst du ja jederzeit im Spiel pausieren, ja, wenn du einmal aufs Klo musst oder du willst was essen oder was auch immer. Du kannst halt mitten auf dem Deck pausieren und was es halt wirklich interessant macht, du kannst halt auch während des Übernahmespiels pausieren.
Boah.
Nachdem ich im Original auf dem C64 die erste Stunde meines allerersten Paradroid-Spielens total versagt habe, gerade im Minispiel, habe ich dann halt in der Version dann einfach immer Übernahmespiel gestartet, auf Pause gedrückt, konnte mir in aller Ruhe den Schaltplan anschauen, hab's dann erstmal so, ne? mein über 40-jähriges Gehirn hat's dann gecheckt, ne? Und dann konnte ich das Spiel.
Ich bin genauso alt wie du.
Ja, ja.
Keine Ausrede.
Keine Ahnung warum, dann hat's dann auch besser geklappt. Auf dem Mini, da habe ich mich dann einmal komplett durchgecheatet, muss ich zugeben. Also man kann einerseits Pause drücken, man kann dann halt Übernahmespiele leichter gewinnen und was halt der große Witz ist, du kannst ja dann auch abspeichern auf dem Mini, ja? Das heißt, wenn ich dann irgendwie einen guten 500er übernommen hatte, abgespeichert, ja, erstmal durchgeatmet, weitergespielt, versagt, gestorben, ja, dreimal, bis ich dann irgendwann weitergekommen bin. Und so habe ich mich dann echt durchgemogelt und das hat wesentlich länger gedauert als 20 oder 30 Minuten. Also ich kann es jetzt nicht sagen, aber es war bestimmt 2 Stunden oder vielleicht waren es auch mehr. Also es war ein Krampf eigentlich. Und es hatte mit diesem Originalspiel gefühlt auch nicht mehr so viel zu tun, glaube ich.
Also, bevor der jetzt auch in einer falschen Gedanken kommt, auf dem Emulator hätte ich natürlich auch abspeichern können.
Ah.
Das habe ich nur einmal gemacht, nachdem ich das erste Raumschiff gesäubert hatte, den ersten Frachter. Dann habe ich mal abgespeichert, um einfach nur diesen Stand zu haben, dass ich irgendwann mal diesen zweiten Frachter mal richtig mal versuche oder so. Aber ansonsten habe ich nicht gespeichert und auch nicht pausiert.
Es sei dir vergönnt. Ich meine, du hast es ja anscheinend sehr gut gemacht. Und allein die ganzen Tipps vom Übernahmespiel, also ich glaube, da werde ich auch noch ein bisschen was draus ziehen. Weil ich habe dann beschlossen, so, und jetzt spiele ich es nur noch auf dem Original C64. Da muss ich auch gleich gestehen, habe ich es noch nicht geschafft, ein Schiff komplett zu säubern. Aber da macht's mir einfach mehr Spaß, weil das ist halt so dieses Original-Feeling mit dem echten Competition Pro. Diese, ja, altehrwürdige Originalversion zu spielen, und die hat halt viel mehr Nervenkitzel, ne, weil man muss ja immer überlegen, du hast diesen Zeitfaktor, ne? Weil du übernimmst einen Roboter und dann weißt du ja, okay, jetzt habe ich irgendwie einen 800er und ich habe jetzt echt wenig Zeit. Also Alter, gib mal Gas, ja, und dann schnell ein paar abballern. Was mache ich als nächstes? In welchen Stock fahre ich? Wo lasse ich noch Droiden übrig, ja? Der unteren Klasse oder so. Also bis ich das mal alles gecheckt habe, was man da alles machen muss. Und das ist schon ein ziemlicher Nervenkitzel, ne? Und dann hast du ja auch immer so diese bange Frage, ja, jetzt kommt die nächste Übernahme, schaffe ich die jetzt oder bin ich gleich wieder 001 oder wenn ich dann 001 bin, sterbe ich jetzt vielleicht gleich und alles war für die Katz und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, du musst halt wirklich Zeit investieren ins Original. Wenn du nicht speichern kannst, dann musst du halt wirklich das Schiff so ein bisschen auswendig lernen, musst halt überlegen, wann säubere ich welches Deck am besten, wo sind die Aufzüge platziert, wie du auch schon gesagt hast, dass man sich das wirklich dann auch irgendwann einbringen muss. Mir haben auf jeden Fall auch die Tipps und Strategien von c64wiki.de geholfen, die werde ich auch mal in den Shownotes verlinken, weil da gibt's so ein paar Strategien, gerade so für Einsteiger, die sind wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja, und ich muss sagen, am Anfang, ich hatte dir am Anfang ja gesagt, als wir beschlossen hatten, wir machen diese Folge, war ich nicht so begeistert und dachte, ah, mit dem Spiel werde ich nicht so warm, aber je länger ich es gespielt habe, desto besser fand ich es dann. Und jetzt muss ich sagen, ist echt ein tolles Spiel. Ich finde es ein bisschen frustrierend hier und da, und weil du halt wirklich nicht abspeichern kannst und so. Aber es hat dann auch was sehr, sehr Befriedigendes, ne? Wenn du dann halt so einen höheren Druiden übernimmst und langsam hast du das Gefühl, oh, ich hab's gecheckt, Übernahmespiel klappt. Und noch kleine Anekdote, ich hab's auch meinem Sohn und seinem Freund gezeigt, die sind beide 11. Die haben nämlich auf irgendein Fortnite-Update gewartet, ja, auf der PS4. Und dann nebendran habe ich mein Retrozimmer stehen und ich sah halt, dass die sich langweilen. Habe ich gemeint, Jungs, kommt doch mal rüber, ich zeig euch mal was. Und dann haben sie es halt auch mal ausprobiert, hatten zum ersten Mal in ihrem Leben ein Competition Pro in der Hand und haben zum ersten Mal in ihrem Leben Paratroid gesehen. Und glaub mir, eine halbe Stunde später saßen die beide da und waren total fasziniert. Ja. Und das hat mich dann auch irgendwie bestätigt, was für ein zeitloses, gutes Spiel das ist. Das fand ich sehr schön, so die Erfahrung.
Das dürfte ja unsere Zuhörer hier besonders gut gefallen, weil ich glaube, wer sich diesen Paradoid-Podcast anhört, der wird Paradoid deutlich besser finden als Fortnite.
Ganz sicher, ja. Davon kannst du ausgehen, ja. Wobei, man muss ja das eine nicht gut finden und das andere schlecht, ne? Also es ist halt ein sehr eigenes, einzigartiges Spiel. Das haben wir ja auch dann irgendwann festgestellt. Kommen wir auch gleich noch drauf. Es gibt ja wirklich nicht viel Vergleichbares, ne, wie Paradoid. Das ist ja schon ein relativ einmaliges Spiel einfach, ja. So vom ganzen Spielprinzip. Es fängt so simpel an, dann hat es eigentlich doch sehr viel Tiefe. Also sehr erstaunlich, das Spiel, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch, ja, sehr erstaunlich.
Und wir haben auch gedacht, wir hören mal so bei Kollegen rum, was die über Paratroid denken. Und dann habe ich diverse Retro-Podcast-Kollegen gefragt und nicht alle hatten es gespielt, ja. Aber einer hat es gespielt und das ist der Patrick Becher vom Podcast Retro-Kompott. Und der hat uns einen sehr schönen O-Ton geschickt und den hören wir uns jetzt mal an.
Ja, wenn mich jemand bittet, über Paratroid zu reden, dann kann ich nicht Nein sagen. Wenn es noch ein anderer Podcast ist, in dem Fall der Insider-Podcast, dann mache ich das doch gerne. Denn selbst bei uns im Podcast, im Retro-Kompott, muss ich für dieses Spiel manchmal kämpfen. Wir haben das ja mal in einem Videostammtisch gespielt, aber da haben dann vielleicht auch einige verstanden, warum ich es mag. Naja, gemocht habe ich es nicht immer. Und als es damals erschien, da war ich noch ein bisschen jünger als jetzt, es ist ein paar Jahre her, habe ich dieses Spiel nicht verstanden und mein damaliger Kumpel war ein totaler Paratroid-Fan und wollte mir dieses Spiel immer schmackhaft machen. Und ich habe nicht verstanden, was diese hässlichen, kleinen, blinkenden Raumschiffe da gemacht haben, was der ganze Quatsch soll und warum man mit irgendwelchen Minispielen Raumschiffe übernehmen sollte. Die Sounds fand ich damals doof und das Spiel gefiel mir nicht. Und wir sind uns damals auch nicht einig geworden, denn wir haben bei uns in der Gruppe damals eine Art Testbericht über Spiele geschrieben, haben Spiele für uns bewertet und da waren wir uns nicht einig, denn er hielt das Spiel für eins der besten aller Zeiten und ich, wie gesagt, kam damit nicht klar. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit geändert. Immer wieder sah man in besten Listen das Spiel Paradoid ganz weit oben, besonders im englischsprachigen Bereich. Irgendwas muss dieses Spiel doch haben und ich habe es mir dann irgendwann nochmal genauer angeschaut. Und als wenn man einen Schalter umgelegt hätte, dieses Spiel ist brillant. Das war dann sofort mein Gedanke. Denn die Grundidee mit einem kleinen, schwachen Raumschiff, dem 001 anzufangen, Stück für Stück sich hochzuarbeiten, die Bereiche zu säubern und dabei die Angst zu haben, dass das eigene Raumschiff kaputt geht und kurz vorm Herzinfarkt zu stehen, wenn die 001 dann anfängt zu blinken, denn wenn dieses Raumschiff verschwindet, ist ja Feierabend. Das war doch viel spannender, als ich jemals geglaubt habe. Und dieses Zwischenspiel, was ich damals nicht verstanden habe, ist eigentlich richtig toll. Wenn man einmal begriffen hat, um was es da geht, macht es richtig Spaß, schnell zu sein, gucken, wo die Leitungen längs laufen und dann im richtigen Moment zu drücken und dann sogar gegen übermächtige Gegner gewinnen zu können, wenn man taktisch schlau vorgeht. Das ist eigentlich eine tolle Idee und ein tolles Konzept. Bis heute ist mir der Titel ein bisschen zu schwer. Man kann es gut trainieren, man schafft dann auch irgendwann einmal alle 16 Decks zu reinigen. aber der Weg ist ganz schön lang und man kann nicht richtig abspeichern, man kann nicht eine Pause machen in diesem Spiel, man muss einfach durchhalten. Und das ist heute vielleicht schwerer als damals, aber dieser Titel ist wirklich ein Kleinod, den sich jeder angucken sollte, der sich für besondere individuelle Titel interessiert, denn dieses Konzept gab es bis heute in der Form ja kaum wieder. Und man entwickelt auch immer wieder neue Taktiken, wie man in diesem Spiel weiterkommen kann, welcher Roboter für welche Sachen am besten geeignet sind. Zum Beispiel, dass man mittelhohe wie die 500er nimmt, um Erkundung durchzuführen. Da hält man sich recht lange mit, die Energie hält lange und man kann kleine Roboter damit gut terminieren, geht aber auch nicht kaputt, wenn dann versehentlich mal ein großer Roboter auftaucht. Und ich erinnere mich noch gut an das erste Mal, als ein 999er vor mir stand. Da rutscht dann das Herz dann doch ganz schön in die Hose. Und man muss dazu sagen, grafisch sehen die Roboter ja alle gleich aus und sind nur aufgrund der Zahl auseinanderzuhalten, die draufsteht. Und ihr glaubt nicht, wie unterschiedlich es ist, ob da eine 200 sonst was vor einem rumflackert oder eine 999, die 999. Und das war, als ich das erste Mal geschafft habe, die 999 zu besiegen, der Hammer. Ich habe sie übernommen, war ganz stolz auf mich und habe nicht gerafft, dass ja die 999 gar nicht so lange hält. Und dann wurde aus der 999 ganz schnell wieder eine 001. Wer sich mit dem Zwischenspiel nicht gut auskennt, sollte auch aufpassen, gegen wen er kämpft. Also mit einem 1er, ein 2, 3, 4er dazu schaffen ist nicht das große Problem, aber man sollte vielleicht nicht gleich nach den Sternen greifen. Und ganz wichtig ist, dass man darauf achtet, welche Seite man nimmt, denn in diesem Zwischenspiel gibt's ja viele Dead Ends und wenn man die nicht richtig erkennt, hat man selbst mit starken Robotern manchmal keine Chance, einen schwachen Roboter zu besiegen. Ich selber habe immer lieber dieses Zwischenspiel gespielt, als Roboter abzuschießen. Ich fand Übernahmen immer besser als, ja, wie gesagt, die Roboter mit Gewalt aus dem Wege zu räumen. Im Laufe der Jahre wurde ich wirklich ein Riesenfan von diesem Spiel, auch von der Firma Graftgold von Andrew Braybrook und habe auch angefangen, mir andere Sachen von ihm und seiner Firma anzuschauen. Aber so viel Spaß wie Paradroid haben mir die anderen Sachen nicht gemacht. Auch die de facto Nachfolger dieser Serie gefielen mir nicht so gut. Und über die Amiga-Version wollen wir gar nicht reden. Die ist zwar grafisch schön, aber spielt sich lange nicht so fein wie die C64-Fassung. Ich habe, wie gesagt, erst eine späte Liebe zu Paradox entwickelt. Und so langsam merkt man auch auf dem europäischen Kontinent, vor allem im deutschsprachigen Bereich, dass dieser Titel wirklich etwas ganz Besonderes ist. Und selbst wenn jemand noch nie Paradox gespielt hat, sollte er sich die Zeit nehmen, das Spiel zu verstehen und dann vielleicht die Faszination zu erkennen, die von diesem Titel ausgeht. Paradroid gehört in jede Top 10 auf dem C64, meinetwegen sogar fast nach ganz oben, denn eine so tolle Idee, die so charmant umgesetzt wurde mit wenig Mitteln, gab es bis heute eigentlich nie wieder. Und könnte ich heute meinem damaligen Ich einen Tipp geben, wäre er, verdammt nochmal, spiel dieses Spiel nochmal und du wirst es irgendwann lieben. Und wenn du es immer noch nicht magst, starte es nochmal.
Patrick, vielen Dank für diesen wunderbaren O-Ton. Der spricht mir echt sehr aus dem Herzen, ne? Also er sagt ja auch am Schluss dann so, es ist ein Tick zu schwer. Und er hat es ja auch relativ spät erst für sich entdeckt und die ganze Faszination. Es ist echt so, wie wenn sich so ein Schalter erstmal umlegt und du hast das Spiel kapiert. Ab dem Moment macht das richtig Spaß. Ja. Und mir fiel dann noch was ein, während er diesen O-Ton erzählt hat. Ich habe ja gesagt, man kann nicht pausieren, aber man kann ja im Original doch pausieren. Es gibt ja die Run-Stop-Taste auf dem C64. Und du kannst zumindest, während du auf dem Deck unterwegs bist, kannst du doch pausieren. Fiel mir jetzt gerade noch so ein. Du kannst nur nicht im Übernahmespiel pausieren. Das geht halt nur auf dem C64 Mini. Und das macht's halt deutlich leichter. So, ich glaube, jetzt haben wir wirklich viel über Paradroid erzählt, aber es gibt ja auch noch Nachfolger und ähnliche Spiele. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Wir haben also die wichtigsten Vertreter rausgesucht. Fangen wir doch mal an mit einem anderen Spiel von Andrew Braybrook. Das ist Uridium Plus and Paradroid Competition Edition, auch für den C64. Auch ein Action-Strategiespiel aus dem Jahr 1986. Was gibt's denn dazu zu sagen?
Uridium ist ja, wie du schon sagtest, ein anderes Spiel von Braybrook. Das ist ein klassisches Shoot'em up, wo man einfach wirklich nur rumballert. Und es gibt halt eine Sammlung aus Uridium und Paradroid. Und das hört sich jetzt erstmal sehr unspektakulär an. Aber das Interessante ist, dass beide Spiele eine erweiterte Version der jeweiligen Originale darstellen. Und bei Paradroid heißt das, Braybrook hat sich nochmal rangesetzt und hat das Spiel schneller gestaltet. Laut seinen eigenen Aussagen sind das 50%. Und ich kann nach dem Anspielen definitiv bestätigen, ja, es ist deutlich schneller. Ich habe das zuerst nicht geglaubt, dass man dieses Spiel auf dem C64 noch flotter gestalten kann, aber diese Competition Edition, die setzt nochmal einen obendrauf.
Und dann ist ja 1989 noch Heavy Metal Paradroid, beziehungsweise die Paradroid Metal Edition erschienen, auch für den C64, und die ist ja auch deutlich schneller, ne, als das Original.
Jein, also da muss ich unsere Zuhörer leider ein bisschen enttäuschen, dass wir das nicht ausprobieren konnten. Es ist so, Auf dem C64 läuft das Spiel genauso schnell wie die Competition Edition. Jetzt gibt's aber noch den C128, das war der nicht ganz so erfolgreiche Nachfolger des C64. Und angeblich soll es dort schneller laufen. Das soll quasi eines der wenigen Spiele sein, die den C128 eben ausnutzen in dieser Art. Ich konnte das leider nicht ausprobieren, weil ich habe echt viel Zeug, aber ich habe leider keinen C128. Und bei dem Emulator, ich hab's nicht hinbekommen, dieses Spiel zum Starten zu bekommen. Ich weiß nicht, woran es lag, weil ich habe da nur mal so kurz ein bisschen Recherche betrieben, in Foren geschaut. Da hieß das, dass das kein Problem wäre. Also wer uns da einen Tipp geben kann, wie man das Paradoid auf einem C128-Emulator spielen kann, ich bin euch zutiefst dankbar, wenn ihr das hinbekommt, mir sagen könnt. Und ansonsten, was ich aber sagen kann, es ist grafisch ein bisschen anders. Das heißt, Braybook hat die Grafik ausgetauscht, die Hintergrundgrafik, und dort quasi das Grafikset von einem seiner späteren Spiele namens Morpheus genutzt. Und das ist nicht so mit klaren Konturen, sondern das soll ein bisschen plastischer und nach Metallic aussehen. Und ganz ehrlich, es sieht schlechter aus. Weil es ist zwar ein komplexeres Grafikset, aber es wirkt dadurch eben irgendwie verwaschen und nicht mehr so schön clean wie das Original. Diese klaren Konturen im Original, die mag ich wirklich sehr gerne, obwohl sie sehr schlicht sind. Und das geht hier ein bisschen verloren, finde ich.
Okay. Dann gibt's noch ein Spiel auch von Graftgold, wie die anderen Titel, die wir bis jetzt besprochen haben. Quasatron für den ZX Spectrum, auch ein Action-Strategiespiel, ist erschienen im April 86. Was sind das für ein Ding?
Ja, und zwar, das ist ein Spiel von Steve Turner. Das heißt, der hat quasi Paradroid genommen und wollte es für den ZX Spectrum umsetzen. Und das war ihm anscheinend zu langweilig, weshalb er die Grafik komplett geändert hat. Das heißt, es gibt keine Vogelperspektive mehr, sondern das wird aus einer isometrischen Perspektive dargestellt. Was in Screenshots eigentlich ganz hübsch aussieht, aber in Bewegung ist das Spiel wirklich sehr lahm, finde ich.
Mhm. Okay.
Das Minispiel ist praktisch das gleiche, da habe ich jetzt keine großen Unterschiede beim Anspielen festgestellt. Ich fand, die Roboter sind schwerer unterscheidbar, also sowohl optisch als auch spielerisch. Und insgesamt sind die Decks halt kompakter, wirken kleiner, auch der Raumfrachter hat weniger Decks als im Paradroid. Also es wirkt so ein bisschen wie eine kastrierte Version von Paradroid, die halt durch diesen isometrischen Grafikstil ein bisschen auftrumpfen will oder das so als Ausgleich nehmen will. Allerdings, ich fand's jetzt vom Spielgefühl her doch eine ganze Klasse schlechter als das Original.
Dann bleiben wir doch gerade bei Graftgold. Die haben 1988 noch Magnetron für ZX Spectrum und C64 rausgebracht. Wieder Actionstrategie. Und ich gehe davon aus, es hat wieder Paradoid-Einflüsse, Andy.
Richtig. Also Magnetron ist plump gesagt der Nachfolger von Quasatron, der interessanterweise jetzt aber auch für den C64 veröffentlicht wurde. Und ist aber trotzdem ein Spiel hauptsächlich von Steve Turner. Also auf der C64-Version hat Braybrook, glaube ich, nur bei der Grafik ein bisschen geholfen. Und es ist jetzt spielerisch doch ein ganz klein bisschen anders wie das Original Paradroid. Es gibt zum Beispiel auf jedem Deck so Reaktoren. Die muss man deaktivieren. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man erst die Fahrstühle nutzen, um andere Decks besuchen zu gehen. Das Minispiel, das ist völlig anders. Da müsst ihr euch so ein altmodisches Schiebepuzzle, also so diese Dinger, wo man die Zahlen 1 bis 15 auf so einem Quadrat sortieren muss, in der richtigen Reihenfolge. Und dieses Prinzip halt nur noch simpler, nur mit 9 Feldern, und wo man einfach nur irgendwelche Objekte arrangieren muss. Und was auf den ersten Blick total schlicht und total öde aussieht, allerdings hatte ich dort echte Probleme, dieses Minispiel innerhalb des extrem knappen Zeitlimits schaffen zu können. Und das, obwohl es gar keine KI gibt. Also du musst wirklich nur diese Symbole arrangieren und hoffen, dass es hinhaut. Wenn es hinhaut, kriegst du einen Roboter oder kannst irgendwie so Teile von ihm bekommen oder zumindest mal die Energie auffrischen, die dir vorher ausgegangen ist. Und ansonsten, ja, es ist halt auch hier kein besonders schnelles Spiel. Spectrum-Version ist wieder sehr langsam. Die C64-Version fand ich sogar ein bisschen flotter, was ich erstaunlich fand. Normalerweise war das bei so isometrischen Spielen genau andersrum. Und, naja, es wirkt halt auf Screenshots auch wieder professioneller, eben durch diese Perspektive, aber es ist viel unübersichtlicher, finde ich, und es zeigt halt nochmal, dass diese schlichte Grafik von Paradroid einfach wirklich gepasst hat.
Ja, und das ist eine wunderbare Überleitung zum nächsten Titel, nämlich Paradroid 90. Das ist ja das Remake für 16-Bit-Computer, für Amiga, für Atari ST. natürlich auch von Graf Gold. Das hat auch Andrew Braybrook entwickelt im Großen und Ganzen, natürlich mit einem etwas größeren Team dann mittlerweile. Und ja, Andy, also, sag du doch erstmal, was du über das Spiel denkst.
Also ich fand die Paradise 90 Version wirklich sehr gut. Mir hat die wirklich sehr viel Spaß gemacht damals. Wie gesagt, man konnte das Minispiel abschalten. Das habe ich als Jugendlicher halt nicht auf die Reihe bekommen. Und mir hat wirklich der ganze Stil dieses Spiels gefallen. Also der Grafikstil hat mir sehr gut gefallen. Diese Metallic-Farben, diese blau-goldenen Farbverläufe. Und die Soundkulisse fand ich sehr toll. Bessere Soundeffekte hin und her. Und auch eine richtig coole Musik im Hauptmenü. Es hat allerdings auch ein paar Nachteile leider. Denn es ruckelt, warum auch immer. Sogar auf dem Amiga, auf dem Atari ST, war das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass ein Spiel geruckelt hat, wenn man eben sich bewegt hat. Aber auf dem Amiga sollte das eigentlich nicht passieren. Und was auch nicht besonders toll ist, die Decks, die sind sehr eingeengt. Die scrollen nur vertikal und nicht horizontal. Und die Roboter, die sehen so hübsch aus, aber die haben keine Nummern mehr, an denen man auf den ersten Blick sehen kann, was für ein Roboter ist das. Da muss ich aber gleich hinterher sagen, das ist echt eine reine Gewöhnungssache. Also nach ein paar Spielen hat man schon raus, okay, das ist der Roboter, das ist der, das ist der, das ist der und so weiter. Was auch noch interessant ist, es gibt halt wirklich mehrere Schiffe mit mehreren Layouts. Also nicht wie im C64-Original, wo man halt denselben Frachter immer und immer wieder spielt, sondern hier hat man halt wirklich verschiedene Levels, sag ich mal. Und ja, man kann halt das Minispiel abschalten, was es halt einfacher macht, deutlich einfacher, auch weil hier der Computer für mein Gefühl schwerer zu besiegen ist, wenn man es aktiviert lässt. Also anscheinend scheint dort Braybrook dann da schon eine gewisse Form der KI eingebaut zu haben. Und das größte Problem mit der Version, ich denke mal, das ist auch der Grund, warum die Version bei Paradroid-Fans nicht sehr beliebt ist, die Steuerung ist eine Klasse schlechter. Und zwar, weil schlicht und ergreifend die Joystick-Kommandos einfach nicht so schnell reagieren. Man hat da immer so eine gewisse Verzögerung. Also besonders beim Übernehmen muss man wirklich gut eine Sekunde den Knopf gedrückt lassen, bevor man einen anderen Roboter übernehmen kann. Und das hat sich auf der C64-Version deutlich flotter und intuitiver angefühlt.
Da würde ich jetzt gerne nochmal mit dir drüber sprechen, Andy, über Paradroid 90. Du hast es ja damals dann so ein bisschen später nach dem Original entdeckt, aber ich glaube, es ist irgendwie mehr hängen geblieben. Das ist vielleicht ein bisschen Jugenderinnerung auch. Aber ich habe es ja heute mit dem nüchternen Blick des reifen Kritikers gesehen, habe dann erst das Original gespielt und habe mir dann über gamesnostalgia.com die Amiga-Version runtergeladen. Ist übrigens auch verlinkt, wer sich's anschauen möchte. Die läuft hervorragend im Emulator. Und ich war gelinde gesagt entsetzt, was die aus dem Spiel gemacht haben. Muss ich ja ganz klar sagen. Also es fühlte sich deutlich, wie soll ich sagen, uninspirierter an. Also das, was du jetzt zum Beispiel sagtest, dass die Nummern fehlen bei den Robotern, dass man sich daran gewöhnt, das war für mich Katastrophe. Also ich bin da überhaupt nicht reingekommen erstmal, weil die mir einfach gefehlt haben. Ich hatte mich ja so dran gewöhnt an die C64-Version, dass ich immer wusste, okay, ich bin jetzt 001 und jetzt kommt der 302 und jetzt mache ich den und der 476, ja, und das war halt alles weg, ja. Und das, was du meintest mit der Grafik, dass die halt deutlich bunter und schöner ist. Also ich finde dieses klare und eher karge Design und dieses nüchterne und ja fast schon sterile von Paradroid auf dem C64, ich finde das viel passender zum Spiel einfach, zu dieser Atmosphäre, weißt du, dass du halt da mit Robotern unterwegs bist. Weiß nicht, also ich kam damit überhaupt nicht klar. Und dass man das Übernahmespiel abschalten kann, mag ja irgendwie sinnvoll sein, wenn die Computer so schwer zu besiegen sind. Aber das macht ja so ein bisschen dieses ganze Spielprinzip ja kaputt. Das ist ja gerade so der Kick an Paradroid, dieses Übernahmespiel, ne? Oh, es startet. Ja, und jetzt schaffe ich es diesmal. So. Also mir kam das deutlich schlechter vor. Und dann noch die Steuerung, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Kann das jetzt nicht so nachvollziehen, warum das dir so gefällt oder gefallen hat damals. Aber das ist halt meine Sicht von heute drauf, ne?
Ja, also da muss ich gleich dazu sagen, also wie gesagt, das mit den Nummern ist wirklich eine Gewöhnungssache. Da muss man wirklich ein paar Spiele spielen. Ich weiß ja nicht, wie lange du dich da jetzt mit beschäftigt hast. Ich gehe mal von aus, nicht so viel.
Also ich muss gestehen, ich habe nach 20 Minuten abgebrochen, weil ich einfach...
Ja, nee, sorry, also...
Ja, aber ich hab den Sinn nicht gesehen, weil ich dachte, das Original ist so klasse, das spielt sich so fluffig, weißt du? Es spielt sich einfach besser. Und dann dachte ich mir, ey, was soll ich denn diese künstlich aufgemotzte Version spielen? Also so hat es sich für mich irgendwie angefühlt.
Also das mit den, dass die Roboter jetzt keine Nummern mehr haben, sondern optisch unterscheidbar sind... Sorry, das ist wie bei jedem anderen Spiel dann halt auch so. Bei anderen Spielen siehst du den Gegner ja auch anhand, wie er aussieht, was der jetzt für Fähigkeiten besitzt, nicht weil er eine Nummer auf dem Revers kleben hat.
Findest du? Also
ja, natürlich.
Finde ich nicht.
Wie gesagt, das ist eine reine Gewöhnungsgeschichte.
Naja, also ich weiß es nicht. Es gibt ja viele Paradroid-Fans da draußen. Ich habe bei meinen Recherchen festgestellt, also ein Großteil sagt immer, ey, das C64-Original ist besser. Ob das jetzt mit den Nummern zusammenhängt, sei dahingestellt.
Ja, natürlich ist das besser. Das ist unbestreitbar. Aber was ich zum Beispiel gerne hätte, ich hätte am liebsten eine Version mit der Grafik und dem Sound der Amiga-Version und der Spielbarkeit der C64-Version. Und dem Layout der C64-Version, weil mir gefällt auch nicht, dass die Decks nur vertikal verlaufen. Das finde ich halt irgendwie langweilig.
Das klingt schon besser. Und dann für mich bitte noch die Nummern und dann können wir drüber reden.
Weil ich finde gerade, also das Sounddesign ist wirklich hervorragend an manchen Stellen. Und ich finde es optisch bei weitem besser, bei weitem.
Ist es ja auch objektiv.
Es ist aber auch ein bisschen schwierig, das zu vergleichen, weil die Grafik bei beiden Spielen haben einen völlig anderen Ansatz. Der Grafikansatz bei Paradise auf dem C64 ist einfach clean und zweckmäßig und rein aufs Spielerische. Und deshalb funktioniert der auch so gut.
Richtig, ja.
Auf dem Amiga hingegen, da haben sie halt wirklich versucht, es halt optisch so zu präsentieren, wie es halt in Anführungszeichen in der Realität aussehen könnte. Und ich finde, das funktioniert genauso gut, weil zum Beispiel diese Roboter, auch wenn sie keine Nummern mehr haben, sie sind optisch sehr deutlich voneinander unterscheidbar. Sie haben eine andere Größe, eine andere Form, zum Teil sogar andere Farben.
Ja, aber es lag vielleicht auch daran, ich hatte mich jetzt gerade endlich an Paratroid auf dem C64 gewöhnt, hatte das Spielprinzip verstanden, hatte das Übernahmespiel verstanden, wusste, welcher Roboter da was kann, so ungefähr. Und dann kommt halt dieses Paratroid 90 und eigentlich musste ich wieder von vorne lernen. Wahrscheinlich hatte ich dann einfach nicht so die Muße, muss man wahrscheinlich auch eingestehen. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe, ganz klar, Paratroid auf dem C64. Für meinen Teil, aber muss ja jeder selbst wissen. Mein Tipp wäre, ladet es euch doch mal runter auf gamesnostalgia.com, schaut es euch mal an und dann könnt ihr euch ja selbst ein Bild von machen. Und was du ja schon sagtest, das hat eine sehr schöne Titelmelodie, dann lass uns doch mal kurz reinhören. Dann gehen wir mal weiter. Was ist denn noch gekommen an Nachfolgern? Es gab noch Paratroid 2000. Das ist 1993 für den Archon Archimedes erschienen und ist eben die 32-Bit-Version des Spiels. Was kann man dazu sagen, Andy?
Ja, auch wenn da 32-Bit draufsteht, also ich habe sie jetzt nicht gespielt als einzige von den Versionen hier, aber die soll praktisch identisch mit der ST- und Amiga-Version sein. Das einzige Interessante, was ich da noch in dem Zusammenhang gefunden habe, diese Version sollte halt auch noch für, haltet euch fest, die PC Engine erscheinen. Das finde ich allein deshalb sehr obskur, weil wir reden hier von einem britischen Spiel, das für eine Konsole mal geplant war, die offiziell gar nicht in England erschienen ist. Aber gut, das hat jeweils die britische Zeitschrift Megapower mal behauptet in einem Interview mit Steve Turner, der dann auch gleich gesagt hat, dass diese Umsetzung in Arbeit war, aber das wurde halt nie veröffentlicht und man weiß auch nicht wirklich, wie weit die gekommen sind.
Die waren wahrscheinlich PC-Engine-Fans einfach, wie so viele damals. Ne? Auch die Powerplay und so, die waren ja alle große PC-Engine-Liebhaber.
Ja, aber ich find's trotzdem komisch. Weißt du, Mega Drive war damals auch sehr beliebt, irgendwelche Amiga-Klassiker umzusetzen. Und wieso dann nicht bei Paradroid? Wieso gerade die PC-Engine-Version? Also das muss schon irgendwas Persönliches gewesen sein. Vielleicht hat wirklich der Steve Turner die PC-Engine total geil gefunden. Ja, war so ein kleines Baby für ihn.
Ja, ganz sicher, ne? Und ansonsten gab es ja noch diverse Emulationen. Vielleicht kannst du die auch nochmal kurz aufzählen.
Es gibt einige, sogar einige Emulationen, das heißt Neuveröffentlichungen, wo man das Spiel legal erwerben konnte. Es gab diesen Commodore 64 DTV-Joystick, der ist schon 2006 erschienen. Das ist, soweit ich auch weiß, wirklich der erste Joystick, den man direkt an den Fernseher anschließen konnte, damit man alte C64-Spiele zocken konnte. Da war halt Paradroid mit dabei. Dann konnte man es auf der Wii über die Virtual Console kaufen, was halt leider nicht mehr möglich ist. Und dasselbe gilt für die iOS-Version. Also es gab für iPads, vielleicht sogar iPods-Versionen, wie gesagt, leider nicht mehr erhältlich, leider nicht mehr kaufbar. Was man hingegen noch erwerben kann, und das ohne jede Probleme, das ist halt der C64 Mini und der C64 Maxi. Also die Neuveröffentlichung des C64 in der Mini-Form, in der Maxi-Form, mit echter Tastatur und so weiter. Und dort ist das Spiel halt auch eines von 64, die halt auf dem Gerät von vornherein gespeichert sind.
Das ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit heutzutage, das wirklich in guter Qualität, in einer guten Emulation zu spielen. Einfach hier auch mit HDMI-Kabel anschließen. Was ich aber empfehlen würde, kauft euch auf jeden Fall noch einen Competition Pro Joystick dazu.
Ja, beziehungsweise bei dem C64 Mini, dort ist halt der alte Competition Pro, der keine Mikroschalter hat.
Genau,
beim C64 richtig. Maxi hingegen ist der neue, wo die Mikroschalter mit dabei sind.
Ah, okay, gut. So, und dann gab es natürlich auch noch Remakes und es gab noch so Nachahmerspiele. Vielleicht können wir da auch nochmal schauen, was da so erschienen ist. Haben wir ja auch ein bisschen was gefunden. Also, es gibt diverse Fan-Remakes. Die sind laut unserer Recherche aber allesamt eher von mäßiger Qualität. Am besten scheint da noch Retroid Classic von 2002 zu sein. Das ist im Original spielerisch und grafisch sehr ähnlich. Und die Sellmacher haben das recht ambitionierte, aber doch auch ziemlich hässliche Retroid RPG entwickelt. Das ist eine Mischung aus Paratroid und einem Action-Rollenspiel so à la Diablo.
Ich glaube, für Fans mehr interessant ist Paratroid Redux. Das ist auf dem C64 selbst veröffentlicht worden, also spielt man in der Regel auch bei Emulator oder muss ich halt auf eine Diskette rüber kopieren. Das kam ab 2007 dann immer in weiteren Versionen, das wurde, glaube ich, immer so ein bisschen weiterentwickelt und ist eine technisch komplett general überholte Version des Originals, wo man halt auch so ein paar kleine Bugs entfernt hat. Es gibt halt jetzt praktisch gar keinen Gruckel mehr. Das Original war zwar schon sehr flott und sehr sauber programmiert, aber für heutige Augen würde man da ein kleines Ruckeln sehen. Das ist praktisch weg. Es gibt auch nicht mehr Stellen, wo das Spiel langsamer wird, weil irgendwie viel los ist, weil viele Droiden im Raum sind oder weil viel geschossen wird oder sowas. Und man hat halt so ein paar kleine Infos noch hinzugefügt. Wenn man jetzt an diese Konsolen rangeht, dann kann man halt sich anzeigen lassen, wie viele Droiden sind noch da, die man noch eliminieren muss. Und zu guter Letzt sind die Droiden auch ein bisschen intelligenter und reagieren je nach Rangunterschied zum Spieler anders oder suchen ihn sogar direkt.
Das klingt nach einer guten Version. Also ich habe mir da auch ein Video angeschaut. Sieht halt aus wie das Original, aber halt so ein bisschen komfortabler und so weiter. Ich glaube, die muss ich mir noch besorgen.
Ja, also wie ich so kurz angespielt habe, habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, es hat sich eigentlich so gut wie gar nichts geändert. Das muss man wirklich erst im Detail, erst nach längerem Spielen wirklich realisieren, was die letztendlich da gemacht haben. Und ja, deshalb werde ich es mir auch nochmal irgendwann mal genauer anschauen.
Aber ich glaube, das sind auch so Hardcore-Fans. Das spricht ja dann auch für die, dass die halt das Original im Prinzip unangetastet gelassen haben und wirklich nur Sachen ergänzt haben, die dann auch irgendwie Sinn machen. Ne? Also nicht irgendwie so auf Teufel komm raus, ah, wir machen jetzt hier alles neu, sondern wirklich so kleine, nette Verbesserungen. Kann man ja mal machen. Und dann gibt's da noch einen sehr interessanten Nachahmer namens Droid Assault. Der ist von Puppy Games. Der wurde 2008 veröffentlicht. Und das ist im Gegensatz zu den ganzen anderen Beispielen auch wirklich ein kommerziell vermarktetes Indie-Spiel. Das gibt's aktuell für 8,19 € bei Steam. Was ist denn das für ein Spiel, Andy?
Ja, das ist eigentlich ein sehr schneller und schießwütiger Top-Down-Shooter, wo man auch wie in Paradroid einen Roboter durch eine Raumstation steuert und andere Roboter zerstören muss. Es gibt jetzt hier aber kein Minispiel, aber dafür kann man in einer begrenzten Anzahl mehr Roboter gleichzeitig übernehmen, zwischen denen hin und her springen. Also sich so eine kleine Mini-Armee aufbauen, weil man die dann eben von einem Level zum nächsten halt mit übernimmt. Und das ist im Gegensatz zum Original Paratroid sehr düster, sehr dunkel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele grelle Neon-Effekte. Und das ist so ein typisches Indie-Spiel. Typisches Indie-Spiel aus der ersten Indie-Welle 2008, ja. Da war ja Braid, World of Goo und sowas. Da fing das erst richtig an, dass Indie-Titel so im Vormarsch waren. Und das ist nett. Ich fand's schön gemacht. Es ist ambitioniert. Es funktioniert. Es macht Spaß. Aber man merkt halt, dadurch, dass dieses Minispiel fehlt, geht halt dann doch dieser strategische Anteil ein gutes Stück weit flöten.
Hat aber ganz gute Rezensionen auch bekommen, so auf Steam von den Usern. Also ich glaube, ist bestimmt nicht schlecht.
Ja, also die Leute, die das kennen, die es gespielt haben, sagen, für die jetzt, was hast du gesagt, 8,20 € kostet, glaube ich, unter 10 €, das ist Geld auf alle Fälle wert. Also jeder, der Paradroid kennt und gerne mochte, dem kann ich jedenfalls raten, das bisschen Geld mal zu investieren, sich das Spiel mal anzuschauen.
Vielleicht ja mal ein Fall für From Retro to Neo, wer weiß. Wenn es dich mal packt.
So weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber ja, vielleicht.
Nun gut, dann lass uns doch mal kurz noch drüber sprechen, welche Einflüsse Paratroid auf andere Spiele hatte. Da haben wir ja auch mal im Vorfeld drüber gesprochen. Und das, was ich vorhin schon sagte, ist ja, dass ich zumindest glaube, dass Paratroid einfach doch sehr, sehr einzigartig ist auf seine Art und es gar nicht so viele direkte Einflüsse hinterlassen hat. Vielleicht dann immer eher so durch die Hintertür. auch wenn es so wirklich ein universeller Klassiker ist. Aber ich glaube, dass es für viele Entwickler auch ein Vorbild war in der Hinsicht, dass es halt so perfekt programmiert war, ja, und sauber programmiert war. Ja. Und dass sie das dann halt auch versucht haben, in einer ähnlichen Qualität abzuliefern, ne? Und natürlich hat Raybrook dann auch so an sich selbst gearbeitet und dann halt, das haben wir ja schon erwähnt, Iridium abgeliefert. Spielerisch recht dumpfes Shoot'em'up, aber technisch halt auch doch wegweisend.
Also das ist so das, was mir halt wirklich so als erstes eingefallen ist mit den Einflüssen. Paradroid ist halt wirklich gerade für die damalige Zeit wahnsinnig sauber programmiert. Und Iridium halt auch. Und dann gab es eben danach sowas wie Wispball oder Armalight und hin und her. Und ich wette mit dir, die Leute, die dann diese anderen Shoot'em'ups oder Action-Spiele für den C64 programmiert haben, also die wirklich guten, die haben auch alle Paradroid genannt. Und die haben alle Paradroid als Vorbild genommen. So muss ein technisch sauberes Spiel aussehen.
Kann ich voll bestätigen, ja. Empfinde ich auch heute noch so.
Ja, also das habe ich auch gemerkt eben beim Selbstspielen. Es ist halt wirklich so sauber, weshalb es auch ein Stück weit zeitlos deshalb ist.
Und es funktioniert auch wirklich auf großen Fernsehern. Das ist mir halt auch aufgefallen, wenn ich mein C64 Mini an meinen 65 Zoll Fernseher 4K HDR anschließe. Ja. Ich dachte erst so, oh Gott, wie sieht das denn aus? Nee, sieht clean, gut, schön aus.
Genau, ja.
Respekt. Was gab's denn noch so?
Ja, jetzt so von den spielerischen Einflüssen wird es jetzt schon ein bisschen trickier. Ich habe da wirklich lange überlegt, inwiefern hat denn Paradox spielerisch andere Spiele beeinflusst. Und einer der ersten Titel, die so wirklich so durch mein Hirn geschossen sind, ist ein altes Xbox PlayStation 2 Spiel namens Metal Arms Glitch in the System. Gleich vorneweg, das ist so ein Titel, das wäre mal so ein Fall für, wenn wir mal nochmal eine Folge vergessene Spieleschätze machen sollten, wo das perfekt reinpassen würde. So auf den Screenshots sieht das so aus wie so ein typisches Action-Adventure in 3D, die so in den 2000er Jahren groß geworden sind. Aber so im Kern geht's halt auch darum, dass man einen Roboter spielt, der eben andere Roboter übernehmen kann und deren Fähigkeiten erhält dadurch. Mein Hirn hat sich jedenfalls nicht getrügt, wie ich dann so ein bisschen weiter recherchiert habe und so mal geguckt habe, wer hat denn Metal Arms mit Paradroid verglichen, habe ich allen Ernstes meinen alten Testbericht für Demon News gefunden, wo ich selbst das Spiel damals getestet habe und es mit Paradroid in dieser Hinsicht, dass man die Fähigkeiten von anderen Robotern übernehmen kann, verglichen habe.
Siehste, naja klar, das passt ja dann ganz gut.
Es bleibt immer was hängen, egal was man mal gemacht hat. Jedenfalls darüber hinaus sind mir halt noch Spiele eingefallen, wo man halt allgemein andere Figuren und deren Fähigkeiten kapern kann. So das erste sind halt die ganzen Kirby-Spiele auf Nintendo-System. Ja, da frisst du eine andere Figur und dann hast du halt deren Fähigkeit. Fertig aus. Dann hattest du die Idee mit Dishonored, dass man dort Ratten kontrollieren kann in einer gewissen Formart und Weise. Dann sind mir im Gegenzug dazu diese Spinnenroboter, so diese kleinen Roboter, ich weiß mal genau, wie sie ganz genau heißen, aber in Cyberpunk, im neuen Cyberpunk 2077, kann man eben so kleine mechanische Spinnen kontrollieren. Und das ist ja auch so ein bisschen wie Paradroid, dass man eben Roboter kontrollieren, quasi deren Rolle übernehmen kann.
Ja, oder Spiele, wo es dann halt Drohnen gibt, die du steuerst, ist ja auch dann teilweise ähnlich. Du schlüpfst aus deiner Spielfigur raus und übernimmst dann kurz irgendwie die 3D-Sicht einer Drohne oder so.
Richtig. Und das Letzte, und das war so eine Gemeinschaftsproduktion so von mir und Benedikt, das ist uns wirklich kurz vorm Aufzeichnen des Podcasts aufgefallen, diese Lego-Spiele von Traveller Tales oder TT Games, wo man ja letztendlich auch nichts anderes macht als, ja, eine Figur nach der anderen übernimmt und dann deren Fähigkeiten besitzt. In den ganzen Star Wars, Batman, Indiana Jones, Harry Potter Sachen und so weiter. Und das ist ja letztendlich auch irgendwie so ein Überbleibsel davon, dass man letztendlich quasi als einzelner Spieler eine Kontrolle über verschiedene Figuren mit verschiedenen Fähigkeiten übernehmen kann. So wie Paradroid das halt gemacht hat. Muss aber auch gleich hinterher sagen, es ist halt auch fraglich, inwiefern wirklich Paradroid dafür verantwortlich war. Weil so einen direkten Einfluss, wo man wirklich so direkt sehen kann, ha, das ist eindeutig Paradroid, das ist eigentlich nur dieses eine Indie-Action-Spiel Droid Assault.
Ich sag ja, einzigartig. Für sich, irgendwie.
Ja.
So, Andy, jetzt haben wir so ausführlich drüber gesprochen, wie wir das Spiel finden, was es alles zu bieten hat, was es so einmalig macht, aber lass uns doch mal in die Vergangenheit schauen und ein bisschen im Pressespiegel wüten. Was gibt's denn da zu berichten? Vielleicht fängst du mal an.
Ganz wichtig ist natürlich die gute alte Happy Computer, der Vorläufer der Powerplay. Die hatten ja damals diese Sonderhefte rausgebracht. Also genauer gesagt, Die Happy Computer selbst hatte Paradroid auch rezensiert, aber zu einer Zeit, wo die noch keine Wertung gegeben haben. Und in einem Sonderheft, im Sonderheft Nummer 11, das war genau genommen das zweite Spiele-Sonderheft der Happy Computer, dort haben sie halt auch alte Spiele nochmal rezensiert mit Wertungen. Und dort kam Paradroid vollkommen zum Zuge und hat eine sagenhafte Wertung von 93 Punkten bekommen.
Holla die Waldfee.
Das ist wirklich eine der höchsten überhaupt dieser Zeitschrift und es ist die höchste für ein C64-Spiel zusammen mit The Bard's Tale, was im gleichen Heft getestet wurde. Der Grafik haben sie nur 80 gegeben und Soundmusik hat nur 54 bekommen, weil da war wahrscheinlich so ähnlich wie meine Meinung, dass der Sound zwar schön schrill, aber auch ein bisschen nervtötend ist.
Wer hat's denn getestet überhaupt?
Ja, derjenige, der es getestet hat, ist definitiv kein Unbekannter, nämlich das war der Heinrich, der Lenhardt persönlich, zusammen mit Boris Schneider, damals noch ohne Jone. Und da haben wir jetzt die beiden Meinungskästen hier parat und ich lese jetzt am besten mal den Meinungskasten vom Heinrich vor. Der hat Folgendes geschrieben: Als Paradroid im letzten Frühjahr herauskam, war es das Programm, das mich für Wochen am meisten gefesselt hat. Andrew Braybrook hat mit diesem Spiel seinen Ruf als Top-Programmierer begründet, was sowohl auf das raffinierte Spielprinzip als auch auf die Grafik zurückzuführen ist. Auf den Bildschirmfotos kann man die Spezialität des Spiels nicht erkennen. Das Scrolling ist in alle Richtungen unglaublich gut und ruckfrei programmiert. Die Motivation kann sich auch sehen lassen, was ich am eigenen Leib gespürt habe. Was glaubt ihr, was das für eine Anstrengung war, bis ich eines schönen Sonntagnachmittags endlich das erste von 8 Schiffen gesäubert hatte? Die verschiedenen Robotertypen haben ganz spezielle Verhaltensmuster. Das gibt dem Spiel eine sehr interessante Note und man fühlt sich so richtig ins Geschehen versetzt. Lauert hinter der nächsten Tür ein friedlicher 302er oder der tödliche 999er? Paradroid ist sicher in erster Linie ein Actionspiel, aber eins mit strategischer Note. Wer pure Ballerei sucht, ist mit Programmen wie Iridium und Dropzone wohl besser bedient. Finde ich auch sehr interessant, der gibt da eine Wertung von 93 Punkten. Und am Schluss gibt er noch eine Empfehlung für Leute, die sowas wie Paradroid nicht mögen konnten.
Ja, stimmt. Eigentlich müsste 93 heißen: Geh raus, kauf's dir, werd glücklich, bestes Spiel aller Zeiten.
Ja, nach dem Motto, lass alles andere liegen. Und ich finde auch seinen Satz, die Motivation kann sich auch sehen lassen, was ich am eigenen Leib gespürt habe, klingt ein bisschen zweideutig. Aber okay.
Ja, und dieses Wort ruckfrei, das ist so typisch Mitte 80er Jahre, End 80er Jahre Spielejournalismus, finde ich ruckfrei.
Liebe Kinder, damit bin ich groß geworden und wegen diesen Meinungskästen übe ich diesen Beruf hier gerade aus.
Dann darfst du auch gleich den von Boris Schneider noch vorlesen.
Das wollte ich auch gerade tun. Danke, Herr Kollege. Ja, Boris Schneider hat Folgendes geschrieben: Strategie und Action miteinander zu verbinden ist nicht einfach, denn Actionspiele sind meist besonders gut, wenn man richtig hirnlos rumballern darf. Bei Paradroid ist diese Kombination aber fast perfekt gelungen. Ich habe selten ein Actionspiel gesehen, dessen Idee so originell und dessen Ausführung technisch so gut ist. Mit blindem Ballern kommt man nicht weit. Wohin man ballert, ist entscheidend. Sollte man sich auf dem falschen Deck am falschen Roboter vergreifen, kann das in einer Metalltragödie enden. Grafisch gibt Paradroid nicht sehr viel her. Roboter und Umgebung sind eher schemenhaft angedeutet. Dringt man aber in den Bordcomputer ein, entschädigen tolle Bilder der an Bord befindlichen Roboter. Das Scrolling ist auch recht gut. Witzig sind die Soundeffekte, die das Spiel begleiten. Ich möchte nicht sagen, dass sie hier sehr gut sind, aber sie sind auf jeden Fall originell und anders als bei den meisten Spielen. Wer schon einmal das Gefühl genossen hat, einen 999 übernommen zu haben, während man kurz zuvor mit einem 476 durch die Gegend zog, weiß, was Roboterglück ist. Kurzum, ich mag Paradroid wirklich, weil es ein sehr intelligentes Actionspiel ist.
Ich auch. Hat das sehr schön zusammengefasst. Also mir persönlich gefällt der Meinungskasten von Boris diesmal einen Tick besser.
Ja.
Sprachlich einfach ein bisschen schöner ausgedrückt und
Die Metalltragödie.
Genau, die Metalltragödie. Bin ich direkt hängen geblieben. Schön ausgedrückt. Wie gesagt, wird auf jeden Fall dem Spiel gerecht, was die da schreiben. Wobei mir fehlt so ein bisschen die letzte Euphorie für einen 93er. Weißt du, so, ich mag es wirklich. Also es klingt ja eher so, ich raste aus, weil es total geil ist, ne?
Also auch dieser Satz, diese Kombination aber fast perfekt gelungen. Wieso fast perfekt? Da sagst du perfekt, Mensch.
Ja gut, aber es war ja noch die Happy-Computer-Zeit. Da war es ja noch kein reines Spielemagazin, da war man wahrscheinlich auch im Verlag angehalten.
Immer dieses blöde Relativ.
Ja, genau, ein bisschen nüchtern und so, ein bisschen sachlich bleiben, ne? Ein bisschen slow down, Leute. So, aber es gab ja noch andere Hefte, zum Beispiel die ASM. Die hat das dann später als Oldie-Test in der Ausgabe 1 1989 getestet. Das war der Ulrich Mühl. Der hat gegeben Grafik 7, Sound 7, Spielablauf 11, Motivation 11 und Preis-Leistung 10.
Immer bei Bedenken, immer von 12 Punkten jeweils, weil manche wissen das, glaube ich, nicht mehr.
Genau, richtig, guter Hinweis. Ich zitiere mal aus der Überschrift, da sagt Ulrich, auch heute noch super, Paradroid. Also auch Jahre nach seinem Release kam das Spiel immer noch gut weg. Und die Powerplay hat dann auch nochmal einen Paradroid getestet, und zwar Heavy Metal Paradroid, das haben wir ja schon erwähnt, die Version mit der etwas anderen Grafik, und zwar in der Ausgabe 06/1989, das war der Michael Hengst. Es gab 85% und das Powerplay-Prädikat, und der Michael hat geschrieben. Da ist er wieder, der kleine weiße Roboter mit der Nummer 001 und der Erlaubnis zu töten. Das Taktik-, Denk- und Actionspiel Paratoid erlebt eine Wiedergeburt als Billigspiel. Roboter haben 8 riesige Raumschiffe übernommen. Sie müssen nun mit ihrem Blechkumpel 001 die 8 Schiffe befreien. Sie können mittels Laser die anderen Roboter außer Gefecht setzen. Besser ist es allerdings, diese zu übernehmen. Allen Roboter gemeinsam ist eine Nummer, an der man erkennen kann, wie stark sie sind. Der Boss hat die Nummer 999 und ist entsprechend schwer zu knacken. Paratroid wurde neu überarbeitet und für die Heavy-Metal-Version um einiges schneller gemacht. Leider gibt es sie nur als Kassette für den C64. Paratroid hat zwar schon 3 Jahre auf dem Buckel, ist aber immer noch eines der besten Actionspiele. Das war der Herr Hengst.
Ja, und da muss man wirklich sagen, also, dass ein Spiel 1989, was 4 Jahre alt war, noch so eine Wertung bekommen hat, das ist echt selten. Also definitiv. In dieser Zeit waren 4 Jahre, das waren absolute Welten. Das wäre jetzt so, wie wenn wir jetzt ein Spiel beurteilen müssten, was 20 Jahre alt ist.
Ja, vielleicht 10, 12 hätte ich jetzt gesagt, aber gut.
Nee, schon mehr. Also das ist schon echt.
Ja, du hast recht, die Sprünge waren schon enorm. Ja, das stimmt. Gut, dann schauen wir doch auch mal rüber über den Teich nach England. Da ist das Spiel ja hergekommen und da waren ja die Kollegen sehr euphorisch, Andy, ne?
Richtig, und zwar die Sepp, die eben dieses Tagebuch veröffentlicht hat. Die haben das Spiel natürlich auch getestet und die haben ein etwas obskures Wertungssystem. Das heißt, die haben so ein paar komische Kategorien. Ich versuche die gleichzeitig so ein bisschen zu übersetzen, was die jeweils für eine Bedeutung haben. Und zwar haben die in der Ausgabe 11/1985 haben sie folgende Wertung gegeben. Und zwar zuerst für Presentation, also die Präsentation. Da gab es 100%, also besser geht's ja gar nicht mehr. Dazu wurde Folgendes noch hinzugefügt. Immaculate, faultless in appearance and execution with excellent use of joystick. Das heißt, diese Presentation, da ging's wohl auch darum, dass die Steuerung irgendwie richtig funktioniert hat. Also nicht nur Grafik, Sound oder so etwas. Die nächste Kategorie ist, ja, Graphics, Grafik. Da gab's auch 97%, nicht schlecht. Dazu haben sie Folgendes geschrieben, Stunning Bass Relief Effect, Brilliant Definition and Use of Color All Round. Das heißt, denen hat auch wirklich diese simplen Konturen gefallen, wodurch du eben schon einen leichten räumlichen Effekt hast, weil man kann ja schon sehr klar erkennen, was ist Wand, was ist Boden. Ja? Und dass eben Braybrook das eben so toll klar mit diesen Farben eben hinbekommen hat. Das nächste ist der Sound, da gab es nur 86%, ist die schlechteste Wertung. No music, but incredibly effective and atmospheric beeps, whoops and the like to compensate. Das heißt, keine Musik, aber wirklich unglaubliche Effekte und atmosphärische Geräusche, beeps, whoops und so weiter, damit die fehlende Musik kompensiert wird. Die nächste Kategorie ist die sogenannte Hookability. Ich habe das so ein bisschen verstanden, dass das so ein bisschen das ist, was die Sepp so als Gameplay bezeichnet hat. Dort gab es 98% und da schreiben sie Virtually enforced addiction as you attempt to clear the first chip. Und direkt dahinter die Lastability, das heißt nach dem Motto, wie langlebig ist das Spiel, da gab es auch 98% und dort wird der Satz von der Hookability fortgeführt. And once you've cleared that, there are still 7 more to go. Du bist halt schon gefangen von diesem Spiel, schon beim ersten Schiff, dass du eben das knacken sollst, da bist du schon total bei der Sache. Und wenn du das eben geschafft hast, dann hast du immer noch Langzeitmotivation, weil du noch 7 weitere Schiffe säubern musst. Die nächste Kategorie ist Value for Money, das heißt, was kriegst du für dein Geld? Auch 98%. It's been worth the wait and it's definitely worth the money. Das heißt, es hat sich gelohnt, so lange auf das Spiel zu warten und es ist definitiv sein Geld wert. Und die letzte Kategorie ist halt die Overall-Kategorie. Da gab es 97% und da schreiben sie einfach nur The Classic Shoot 'em Up. Und es war insgesamt die zweithöchste Wertung in der Geschichte der Sepp. Die höchste waren 98%. Und natürlich gab es entsprechend auch den Gold Medal Award.
Mann, das war aber mal sehr euphorisch, ne?
Aber hallo.
Wobei ich mich natürlich jetzt frage, ne, der Andrew Braybrook hat ja sein Tagebuch für das Magazin geschrieben. Wer weiß, was das für eine Rolle alles spielte, ne? Die konnten es ja jetzt auch nicht verreißen. Gut, wäre ja auch gar nicht drin gewesen, das Spiel ist ja auch toll. Aber es ist vielleicht in manchen Punkten doch schon arg hoch, so Grafik 97. Boah.
Ja, das ist die Sepp. Die Sepp ist wirklich extrem bekannt und berüchtigt dafür, dass die wirklich extrem subjektiv getestet haben. Das ist kaum vergleichbar. Das kannst du höchstens mit dem vergleichen, was die ASM hier in Deutschland gemacht hat. Vielleicht noch der Joker.
Ja gut, die Joker-Wertung.
Da kommen dann auch diese riesigen Wertungen zustande. Das ist eigentlich gar nicht mal so ungewöhnlich. Das haben die ab und zu schon mal gemacht.
Ja, aber ich glaube schon, dass diese Zusammenarbeit mit Braybrook da irgendwie reingespielt hat. Ne? Dass sie dann halt wahrscheinlich schon gedacht haben, ach komm, der hat so ein tolles Tagebuch geschrieben, das Spiel ist toll, hau raus.
So weit will ich gar nicht mal gehen. Aber ich würde schon mutmaßen, dass es vielleicht der erste echte Fall war, wo die Spielefachpresse durch die Programmierer und den Entwickler gehypt wurde, weil der dieses Tagebuch so schön geschrieben hat. Weil ich glaube schon, wie die dieses Tagebuch gelesen haben, dass sie sich halt wirklich total auf dieses Spiel gefreut haben.
Das glaube ich auch. Wie gesagt, das war ja auch teilweise sehr humorvoll. Ich kann nur empfehlen, schaut da mal rein, das wird ja auch verlinkt. Das lohnt sich auf jeden Fall, heute nochmal nachzulesen, weil dann erfährt man wirklich nochmal so ein paar technische Details und so. Und auch, wie der sich immer so gefühlt hat. Ich fand das sehr unterhaltsam.
Ja, also definitiv, das ist eine sehr tolle Lektüre. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das alles durchzugehen.
Und was gab's denn noch da aus Großbritannien? Gab's da noch andere Magazine? Ich glaube, du hast noch eins rausgesucht, ne?
Ja, das ist die C+VG, also Computer and Video Games. Hat auch in der November 1985er Ausgabe das Spiel getestet. War nicht ganz so euphorisch, also die Wertungen sind nicht ganz so übergroß wie jetzt bei der Sepp. Die haben Grafik, Sound und Value, also Value ist auch so Art Umfang oder was das Spiel halt insgesamt bietet, jeweils eine 8 von 10 gegeben. Und die Playability, also die Spielbarkeit, hat eine 9 bekommen. Es gab noch den Blitz Game Award. Und als Fazit, Paradroid will keep zappers and thinkers happy. An unusual combination. One of the best C64 games out right now. Check it out.
Check it out
now. Also das klingt schon ein bisschen sachlicher, nüchtern, aber trotzdem noch klare Kaufempfehlung.
Ja, und auch das One of the best C64 games out right now sollte sich ja bewahrheiten. Also ich behaupte mal, auch in der Retrospektive ist es tatsächlich auf jeden Fall Minimum Top 10, oder?
Ja, also definitiv. Also selbst ich, der es ja nur objektiv großartig fand bis vor kurzem, selbst ich habe es in meiner Datenbank mit 92 Punkten notiert. Und das ist eines der besten C64-Spiele aller Zeiten, definitiv.
Mann, was ärgere ich mich jetzt, dass ich das verpasst habe. Weil das muss ja damals dann nochmal ein bisschen cooler gewesen sein. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt entdeckt habe. Ist halt immer wieder schön, die Retro-Runde, ne, was die dann für Schätze dann noch so offenlegt. Und Paratroid ist also auch heute noch super spielbar, macht tierisch Spaß und bitte in der C64-Version. Aber gut, vielleicht können wir da im Podcast nochmal kurz streiten. Ne? Du mit deiner Amiga-Version, ich mit meiner C64-Version.
Ich will, wie gesagt, eine Kombination.
Stimmt. Also vielleicht hören ja auch Entwickler zu, die sagen, ey, das wäre mal eine coole Idee. Ne? Vielleicht geht da ja noch irgendwas.
Weil ich finde es echt schade, auch wenn es so schon einmalig ist, ich finde es echt schade, dass es kein vollwertiges Remake gibt, was schön vermarktet wurde, was richtig professionell gestaltet ist. Man sieht eben, ich meine, dein Sohn und dessen Freund ist doch das beste Beispiel.
Definitiv, aber das spricht doch dann auch vielleicht fürs Original. Vielleicht gibt es halt auch manchmal Spiele, die man einfach mal so stehen lassen sollte, wie halt Paratroid.
Okay, klar, hast du auch wieder recht. Wer will schon Casablanca in bunten mit Happy End sehen?
Genau, also ich glaube, Paratroid ist so ein Spiel, das wirst du auch in 40 Jahren noch spielen können, mit der gleichen Begeisterung wie 1985. Ist so meine Theorie.
Aber man kann wirklich fast schon sagen, allein wegen diesem Spiel lohnt sich schon der C64 Mini.
Ja, doch, doch. Kann ich bestätigen. Also, liebe Leute, holt das nach, wenn ihr es verpasst habt. Es lohnt sich und ihr werdet es nicht bereuen. Und ich hoffe, ihr habt in dieser Folge doch einiges über Paradroid erfahren können. Vielleicht auch die Leute, die es schon kannten. Auch Sachen, die sie vielleicht noch nicht wussten. Und das ist jetzt erstmal so alles, was wir darüber zu erzählen haben. Und wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen. Es kann ja sein, dass ihr noch Fragen habt oder vielleicht auch noch Anregungen habt, Sachen, die wir vergessen haben oder euch fällt doch irgendwie eine Geschichte rund um Paratroid ein. Lasst es uns doch alles wissen. Kontaktiert uns am besten wie immer auf dem Discord-Server oder schreibt direkt unter dem Paratroid-Post bei Patreon und Steady. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal ein bisschen Feedback zur Folge hinterlasst und ein bisschen über Paratroid erzählt, so eure eigenen Erfahrungen, eure persönlichen Anekdoten oder können wir noch so ein bisschen in Nostalgie mit Paratroid schwelgen. Diese Folge hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War richtig toll. Andy, vielen Dank für den Podcast. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss. Ciao, ciao.